Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Der letzte reguläre Podcast für das Jahr 2014. Aber keine Angst, es kommen noch mindestens 4 Podcasts. Wie das zusammenhängt, werdet ihr spätestens am 01.01.2015 wissen. Bis dahin einfach mal gespannt sein, warum Ausgabe oder Episode 7 der Staffel 5 mit dem Titel Zauberhafte Mafia der letzte ist und dann trotzdem noch 4 Podcasts kommen. Naja, es gibt ja relativ viele schlaue Leute da draußen. So, mit dabei fangen wir mal der Städtegröße an. Die Annemarie. Hallo Annemarie.
Yay, ich hab gewonnen. Hallo.
Alles Schiebung hier. Dann der Alex.
Einen schönen guten Tag.
Und dann, da fisch ich zwar eigentlich im Dunkeln, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass Düsseldorf größer ist als Stuttgart, der Erik.
Ja, hallo. Obwohl alles Schiebung wäre eigentlich fast ein besserer Titel nach unserem Vorgespräch.
In diesem Sinne, Jeff ist heute nicht dabei. Er hat sich zwar nicht mal entschuldigt. Jeff, wenn du diesen Podcast nachhörst, ne, der Anstand, die guten Sitten, irgendwie hat er es wahrscheinlich verpennt. Nee, jedenfalls, also Jeff ist heute nicht dabei. Der hat Wichtigeres zu tun. Sei auch mal so entschuldigt. Wir haben mittlerweile 2 Advents-Podcaster und 2 Advents-Feiern hinter uns und es geht uns noch ganz gut. Wer von euch hat denn schon die obligatorischen Weihnachtsbetriebsferien, Quatsch, Feiern hinter sich? Annemarie, bei dir weiß ich, du hast sogar den nächsten Tag ganz indiskret freigenommen. War es wirklich so schlimm? Genau. War es nötig?
Nein, ich habe nicht freigenommen, sondern
wurde es freigestellt.
Haben gesagt, morgen muss doch niemand arbeiten und dann dadurch konnten wir alle bis früh um 5 wild feiern und dann ist jeder nach Hause gegangen und Freitag musste niemand arbeiten. Das war sehr angenehm.
Ich dachte, dein Ruf eilt dir schon voraus. Und
bei diesen jungen, hippen Internetfirmen, ja.
Genau, da. Ja, ich hatte eine sehr schöne Weihnachtsfeier, danke der Nachfrage.
Und bei dir, Alex, hast du deine Weihnachtsfeier schon abgehakt oder kommen die noch?
Nein, da ist noch nichts passiert.
Da wird auch nichts passieren, oder was? Was passieren. Man hat mich nicht eingeladen.
Immer ein Jahresanfangs
Besäufnis.
Zusammenfinden.
Achso, okay. Und bei dir, Erik?
Ja, Weihnachtsfeiern sind bei uns immer ein bisschen schwierig, weil wir eine ziemlich internationale Belegschaft sind und dadurch, dass da
Juden, Moslems,
von der Religion her nicht alle Weihnachten feiern, machen wir auch meistens so eine Jahresanfangsfeier.
Achso, und bei Firma Rädern, wo ich arbeite, ein schlampiger
Chef. Jeden Tag Weihnachtsfeier, ne?
Gibt's jeden Abend.
Da ist der Glühwein schon im 10-Liter-Schlauch erhitzt und wird dann einfach nur noch ausgeteilt. Nee, Quatsch, also ich hoffe, ihr habt da draußen auch noch eine schöne Vorweihnachtszeit, es ist ja noch ein bisschen hin und momentan fehlt noch ein bisschen Schnee. Ich muss zwar früh schon kratzen, aber der Schnee fehlt trotzdem noch.
Nur auf dem Rücken.
Nur, naja, aber vom Hund, damit er einigermaßen über die Runden kommt. Wir haben wieder 3 Serien rausgesucht, also rein, wenn man nach dem Begriff Serien geht, sind es tatsächlich 3 Serien, wobei die erste Serie in Anführungszeichen eher so ein Fernsehmehrteiler ist, was ja zu Weihnachten, also zumindest bei uns, Rätsch, Alex, eigentlich immer sehr beliebt war, wenn dann so im CDF so ein Mehrteiler kam.
Der kleine Lord
zum Beispiel. Oder diverse andere hochkarätige Dinger mit, irgendwelchen deutschen Schauspielern, die man eigentlich zumindest ein paar davon kennt. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr, es können ja ein Aufruf an die Hörer, wenn 2014, 2015 auch wieder ein grandios beworbener, weil das geht ja auf dem Dorf ja auch verloren, grandios beworbener Fernsehmehrteiler kommt, den man unbedingt mal gucken müsste, sollte, könnte, dürfte. Annemarie, ich weiß nicht, kennst du da schon irgendwas? Die dann einfach mal die Kommentare schreiben. Ist dir was bekannt, Annemarie?
Nein.
Nein.
Ich muss jetzt nur lachen wegen des, es geht auf dem Dorf verloren.
Ja, ist halt oder so, wie, da passiert halt nichts. Also, wie gesagt, Houdini, das ist ein Zweiteiler und so viel vorweg. Ja, es hat zwar eine gewisse Dame, wir sagen jetzt keinen Namen, wer im Podcast nicht geguckt, aber wir müssen sie noch überzeugen, weil ich bin wirklich positiv überrascht dafür, dass es ein, ich weiß nicht, Alex, zweimal 90 Minuten oder zweimal 80 Minuten, also Fernsehfilm, 2 Fernsehfilme, relativ lang ging, war das wirklich eine sehr kurzweilige Unterhaltung in einem sehr spannenden, neuen, zeitgemäßen Format. Houdini, der Escape Artist, Befreiungskünstler, keine Ahnung, wie der Dinger auf Deutsch heißt. Dann Fake It, das ist eine Serie, die hat uns eine gewisse Dame, wir nennen wieder keinen Namen im Podcast, aufs Auge gedrückt und...
Hört.
Ja.
Hört. Wir hatten nämlich im Vorgespräch da gewisse Vermutungen geäußert, die wurden vehement abgestritten.
Und ich muss zugeben, wenn Jane the Virgin letztes Mal bei Anne-Marie so gut ankam, bei mir, also ich bin jetzt nicht restlos begeistert, wenn es morgen abgesetzt wird, wäre auch nicht so schlimm, aber Fake It, muss ich sagen, ist gar nicht mal so schlecht, aus meiner Sicht. Aber wir kommen später dazu, weil Story und so, wir lassen es mal. Dann hatte, ich glaube, Alex diesmal eine Serie noch rausgesucht, weil die gerade auf Sky irgendeinem so ein Pay-TV-Sender gerade auch läuft oder noch oder lief, sagen wir mal so, Gomorra, eine italienische, also eine europäische Produktion, eine italienische Fernsehproduktion von nicht unbeträchtlichem Rang, die auch ganz gut ankam. Also zwei etwas atypische, sagen wir mal so, Serien diesmal im Podcast und eine klassische Comedy-Flachwitz-Sendung, aber ansonsten mit viel Humor, wir werdet sehen. So, dann kommen wir doch einfach mal zu Beginn des Podcasts, wie immer zu den deutschen News. Da gibt es nicht so viel, Anne-Marie, oder?
Deutsche News?
Naja, internationale deutsche News. Also wir sagen die internationalen News auf Deutsch, deswegen bei mir deutsche News.
Ach so, okay. Ach, ich wollte jetzt gerade mit Japanisch anfangen.
Mandarin, Anne-Marie, ja. Du bist so weit hinterher.
Ja, irgendwie gar nicht so viel los. Was jetzt für viele interessant ist, die dritte Staffel von House of Cards wird nächstes Jahr wieder bei Netflix zu sehen sein, am 27.02. Gibt es alle, ich glaube, 13 Folgen der dritten Staffel in den USA sofort verfügbar und auch in Deutschland. Da natürlich auf Sky Go, weil in Deutschland hat ja Sky die Erstausstrahlungsrechte für House of Cards, obwohl wir ja jetzt Netflix haben, das finde ich ganz interessant und amüsant, aber ja, also wer das mochte und mag, kann da ab Februar, ab Ende Februar wieder ein Wochenende Binge watchen und eine Staffel sich am Stück reinziehen.
Ist es immer so am Blog oder beziehungsweise ist gleich online verfügbar und so insofern?
Ja, ja, na, bei Netflix, das ist ja so, die haben ja keinen, das ist ja schon ein Video-on-Demand-Dienst, das heißt, die haben ja gar keine Ausstrahlungszeiten und dann wird das mit einmal verfügbar sein.
Na gut, aber bei Amazon Prime war es ja auch so, dass die bei wie hieß es mit John Goodman die Serie, Alpha House, auch so Woche um Woche jeweils eine Folge online gestellt hatten. Also insofern dieses quasi TV-Format beibehalten hatten.
Ach so, ja, nee, bei Netflix nicht.
Ist es nicht so.
Also auch bei Orange is the New Black ging das ja mit einmal raus, zum Beispiel.
Hat ja auch Vorteile. Ich meine, wie gesagt, wir gucken sie wahrscheinlich eh in der Regel nicht am Stück, insofern passt das schon.
Da passt das schon, ja. Dann hatte ich eigentlich, dachte ich, noch viel mehr bei mir in der Liste stehen, aber es steht nur noch ein was und mein Gedächtnis, vor allem, wie ihr jetzt wisst, seit der Weihnachtsfeier ist nicht mehr ganz so gut. Ich habe auf jeden Fall noch notiert, es kommen ja jetzt immer ganz viele neue Meldungen, welche Serien demnächst in Serie gehen. Da habe ich mir eine rausgepickt, da freue ich mich sehr drauf. Lauren Graham, die wir ja kennen als Lorelei Gilmore aus Gilmore Girls und jetzt bei Parenthood, spielt sie mit. Das geht ja jetzt im Januar zu Ende. Sie hat dann ab nächsten Jahr eine neue Comedy-Show bei NBC wieder, Kate on Later. Und da spielt sie, spielt quasi eine Late-Night-Moderatorin. Die gibt ja bisher leider keine in den USA und sie wird dann die erste sein. Und das, ich glaube, Ellen DeGeneres ist da noch mit involviert. Also es kann was ganz Cooles werden. Und da freue ich mich sehr drauf und wollte das schon mal erwähnen und schon mal in unsere Watchlist setzen.
Kommt die eigentlich aus diesem Comedy-Bereich? Oder weil das jetzt so klang, als wenn sie wieder mal in diesem Metier tätig ist?
Aber sie ist da eigentlich ganz gut drin. Also so pointierte Sachen passen ganz gut zu ihr. Und ich finde es immer schwer, sie in so höchst dramatischen Rollen. Kann ich sie nicht ganz.
Jetzt hätte ich aus irgendeinem Grund fast gefragt, ob Gilmore Girls noch läuft, habe aber nebenbei geguckt, das ist ja auch schon 2007 zu Ende gegangen, aber gefühlt läuft das doch, also ich gucke ja nur selten Fernsehen, aber irgendwo läuft das doch immer gerade noch, oder?
Auf Disney Channel kann ich empfehlen, Sonntagabend 20:15 immer zwei Folgen Gilmore Girls, wer mal keinen Bock auf Tatort oder perfektes Promi-Dinner hat und den Sonntags-Blockbuster auf ProSieben und RTL, dann guckt Disney Channel, ist immer wieder schön.
Für groß und klein.
Ja, also Gilmore Girls ist auch wirklich eine Serie, da können wir ja vielleicht irgendwann nochmal
eine Retrospektive,
vielleicht dann für meine sozusagen nächste, ja, für meine nächste Adventssendung dann in einem Jahr, weil das wirklich eigentlich eine sehr tolle Serie ist und viele Aspekte beleuchtet. Ja, aber da Kate on Later, bin ich gespannt drauf.
Werdet staunen. Erik hat auch noch eine News und zwar zu einer neuen Comic-Verfilmung, die uns quasi ins Haus steht.
Genau, es gibt ja mittlerweile eine regelrechte Schwemme an Comic-Verfilmungen und aus dem Hause DC gibt es jetzt auch noch eine. Die haben ja diese Crime-Serie Gotham, die auf Fox läuft und Der Kabelsender Sci-Fi hat sich jetzt das neueste Serienprojekt von David S. Goyer gesichert. Der Name dürfte wahrscheinlich einigen bekannt sein. Der ist hauptsächlich als Drehbuchschreiber aktiv gewesen, zum Beispiel für Konstantin, den wir letztens besprochen haben, Kinofilm Man of Steel und diverse andere Sachen. Bei Flash Forward hat er auch das Drehbuch geschrieben. Selber Regie geführt hat er auch bei zwei Folgen Flash Forward, bei Kinofilm Blade Trinity und bei ein paar anderen Sachen. Und der soll eben diese neue Serie machen, die wird sich Krypton nennen. Und darum geht's. Mehrere Jahrzehnte vor der Zerstörung Kryptons wird sich die Serie abspielen auf dem Heimatplaneten von Superman. Und dessen Großvater sorgte dank seiner heroischen politischen Entscheidung dafür, dass seine Familie nach langer Zeit der Missachtung wieder Respekt erhält. Schauen wir einfach mal.
Ob sich lohnt. Klingt irgendwie relativ spannend, aber wie gesagt, Superman ist ja auch schon irgendwie so ein abgelutschtes Ding und irgendwie, ich kann es mir noch nicht so gut vorstellen. Wir werden es mal sehen. Wir werden es im Auge behalten. Wir gucken ja fast alles hier, was hier irgendwie verfügbar ist. Hingegen kommen wir gleich zur ersten Serie des Podcasts. Ich hatte ja schon gesagt, Serie ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ein Thema, das einen immer mal irgendwie doch wieder reizt, zumindest uns Männer anscheinend. Zuletzt, also bewusst ist es mir eigentlich, das ist auch schon Jahrzehnte quasi wieder her, als, wie hieß er noch, David Copperfield nur so richtig aktiv war und noch richtig große Shows und auch im Fernsehen gemacht hat, hat er auch immer erzählt, dass Houdini so sein Vorbild ist und damals ein bisschen nachgelesen und geguckt. Also man hat so diese grobe Story von Houdini im Kopf und jetzt hat sich History Channel, wer war das eigentlich gemacht, der... Gute Frage, ist ja egal.
Ich glaube schon History Channel, stand doch irgendwas da, ne?
Ja, irgendein historisch angehauchter Kanal hat sich rausgesucht, hat diese Sache neu vertilmt und mit Leuten, also mindestens einem Star, der nicht unbedeutend ist, Adrian Brody, und nach meiner bescheidenen Meinung, man hätte ihn fast nicht besser casten können. Erik wird uns mal kurz vorstellen, worum es in Houdini, dieser zweiteiligen Mini-Verfilmung, geht und ja, und dann sprechen wir einfach mal drüber.
Ja, Houdini ist eigentlich keine echte Serie, das habe ich gemerkt, als ich mich jetzt irgendwie drauf vorbereitet habe und gesehen habe, oh, da gibt es ja nur zwei Teile und habe festgestellt, oh ja, die sind aber ziemlich lang, also so lang wie ein normaler Kinofilm, also irgendwie 90 Minuten geht ein Teil und wird aber bezeichnet hier auch auf der IMDb als Season 1, also Season 1 bestehend aus zwei Teilen, die da auch heißen Part 1 und Part 2.
Wie genau.
Mir ist am Anfang gleich aufgefallen, dass hier Uli Edel Regie geführt hat und habe ich gleich nochmal versucht in mich zu gehen, was ich mit diesem Namen verbinde. Klingt ja ziemlich deutsch und ist halt dann schon hier dieses, Christiane F. oder sowas, hat er Regie geführt gehabt und dieser andere Film mit der RAF, Bader-Meinhof-Komplex, genau. Ja. Bei Der kleine Vampir hat er auch ein bisschen was gemacht. Und
aber ist das jetzt ein Deutscher, der in Amerika tätig ist? Okay.
Genau, ist geboren am 11. April in Neuenburg am Rhein. Und kann das nicht sein, dass wir sogar schon drüber gesprochen hatten, dass die Serie kommt? Weil ich kann mich erinnern, dass ich das schon mal irgendwie erwähnt hatte. Wahrscheinlich schon. Müssen wir mal unsere Shownotes mal durchschauen. Auf jeden Fall, Uli Edel hat hier Regie geführt. Hauptrolle spielt Adrian Brody, Oscar-Gewinner für, ich glaube, Das Piano war es, glaube ich, sehr bekannter Darsteller. Kristen Connolly spielt auch noch mit. Die haben wir ja letztens auch in diversen Serien und Filmen gesehen, hier irgendwie bei House of Cards war sie mit dabei und Good Wife hat sie auch mal kurz mitgespielt. Und Adrian Brody ist mir eigentlich gleich aufgefallen, dachte ich, ach cool, hast du lange nicht mehr irgendwo so richtig wahrgenommen im Film und Kino. Und er spielt Harry Houdini, beziehungsweise wie wir erfahren und wie ich bis dahin jetzt noch nicht so präsent, wie mir nicht so präsent war, er hat auch irgendwie deutsche Wurzeln und ich glaube ungarische Wurzeln oder sowas, das wird halt auch so ein bisschen erklärt, aber ich fange erst mal von vorne an. Also wir sehen, wie er voll eingehüllt in Ketten mit Schlössern und mit sonst was allem irgendwo in den Hudson River, ich glaube, ist das, geworfen wird, der vereist ist. Und da haben sie nur so ein kleines Loch freigehackt und da soll er sich dann halt unter Wasser befreien und dann auftauchen. Und das scheint irgendwie nicht so richtig zu klappen. Und dann ist aber ein Schnitt, wo er quasi sein Leben so ein bisschen an sich vorbeiziehen sieht und wie es halt beginnt, wie er als kleiner Junge da begeistert war vom Zirkus, war es glaube ich, und wie er dann selber auch angefangen hat mit kleinen Kunststückchen, wie er dann bei so einem Gaukler da in die Lehre gegangen ist, irgendwie mit dem mitgereist ist und wie er dann angefangen hat, so ein bisschen auf eigenen Füßen zu stehen und auch mit seinem Bruder zusammen so erste Shows zu veranstalten. Und da kam schon dieses Thema Befreiungskünstler, ja, Escape Artist hat er sich selber genannt, wurde da schon thematisiert und er begann dann halt auch so mit ein paar aufsehenerregenden Aktionen, die auch PR- und marketingmäßig, muss ich jetzt ihm zugestehen, ziemlich gut geplant waren für die damalige Zeit, also sprich hier solche Mundpropaganda-Effekte und so weiter, also wurde halt, er hat halt dafür gesorgt, dass irgendjemand Fotos von ihm macht, wie er in einer Zelle eingeschlossen wird. Und die wurden dann halt verbreitet und wenn er dann halt ausgebrochen ist, war die Zelle halt dann leer und hat sich halt so weit rumgesprochen. Und ja, er geht dann auch auf Europa-Tournee und wir sehen eigentlich so sein ganzes Leben, wie er seine Frau kennenlernt und wie er dann auch so die Tricks vorbereitet. Wir schauen noch so ein bisschen hinter die Kulissen, wie so die Tricks so ein bisschen gemacht werden. Die verraten natürlich jetzt nicht alles, was sie im Film zeigen, aber so ein paar Anhaltspunkte, wo wir einfach sehen, ja, der ist halt kein Zauberer in dem Sinne, sondern er kennt sich halt richtig gut aus mit Physik, mit, ja, mit Handwerkskunst, ja, wobei er da auch Hilfe bekommt und hat halt auch ziemlich gute Ideen, wie man einen Trick so gestalten kann, dass, ja, dass die Zuschauer gefesselt und gebannt sind. Und ja, ich steige jetzt schon mal so ein bisschen in die Kritik ein. Ich hatte so ein bisschen Vorbehalte, weil am Anfang fängt es doch ein bisschen langsam an und die Kinderzeit, das fand ich jetzt nicht ganz so überzeugend, aber spätestens, wo es dann losging, wo er dann wirklich so die ersten Tricks so richtig selber durchplant und macht und wie er das halt auch vor Publikum macht, wie er die halt überrascht und der spielt das halt auch ziemlich gut, der Adrian Brody, also hat mich echt überzeugt und ich finde es toll und ich hätte es halt vielleicht lieber gehabt, dass sie das nicht so in so lange Filmformate pressen, sondern vielleicht doch eher so als Serie, wo man so peu à peu so ein bisschen was enthüllt bekommt, weil es war doch schon ein ganz schöner Batzen und sehr, sehr viel Information, fand ich. Also sehr, sehr viel. Ich habe bis jetzt nur den Part 1 geschaut, ja. Und ja, der Alex, der raschelt schon mit den Hufen, der will was sagen.
Ja, also wie gesagt, die Empfehlung kam ja von mir. Ich habe das ja bitte ein Händchen für gute Sachen hier. Und eigentlich für sich kann ich dem Erik eigentlich nur bei allen Sachen zustimmen. Also ist also, vielleicht was man noch sagen kann, ist einfach auch technisch vom filmerischen her sehr, sehr gut umgesetzt. Also auch ein bisschen so Spezialeffekte, so, ich weiß nicht, wie man das alles nennt, Erik, da kennst du dich besser aus, aber wenn man so hinter etwas sehen kann, also wenn man sieht, wie ein Schloss funktioniert von innen, da gibt es so ein paar ganz nette Gimmicks oder ja, Sachen, die da mit eingearbeitet werden und ja, wie du schon gesagt hast, der Adrian Brody, der ist wirklich da eine sehr, sehr passende Figur oder Schauspieler dafür, den nimmt man das zu 100% ab, also der ist wirklich sehr, sehr gut besetzt und alles in allem eine sehr, sehr kurzweilige, schöne Geschichte, die man auch vielleicht jetzt so für Weihnachten mal empfehlen kann und für die ganze Familie, weil das wirklich spannend, wirklich sehr spannend gemacht ist und man da wirklich, ja nicht gebannt davor sitzt, aber wirklich gut unterhalten wird. Und ja, wie gesagt, da kann man mit ruhigem Gewissen zugreifen und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und vielleicht haben wir ja Glück und die werden sich da nochmal ein paar mehr Folgen aus dem oder überlegen zu machen, weil das doch, denke ich mal, ganz gut ankommt, sowas. Ich weiß nicht, ob der Stoff an sich dann noch so viel hergibt, da noch ein paar Folgen zu machen, aber vielleicht so in dem Stil mit anderen Figuren, da müssen wir mal unsere Augen und Ohren offen halten, ob da vielleicht noch was kommt. Aber von mir gibt es auf jeden Fall auch einen Daumen hoch, einfach von der Qualität her und vom Schauspielerischen her und ja, von der Story her. Kann man auf jeden Fall gut weiterempfehlen.
Bei mir ging es eh nicht so. Also es war eine der Serien, die ich zuletzt geschaut hatte, einfach weil ich von der Länge so ein bisschen abgeschreckt war und ich dann doch relativ schnell bei solchen langen Sachen doch hier und da mal einschlafe. Und ich muss sagen, ich kann bei Erik die Kritik, also Kritik in Anführungszeichen, gar nicht so nachvollziehen. Ich fand es eigentlich von Anfang an wirklich spannend und auch so diese, bei Lost hätten wir gesagt, so Flashbacks, also man, wie du schon sagtest, man sieht ihn, wie er quasi von der Sprücke springt und man sieht, wie er sich da irgendwie befreit und wie Alex gesagt hat, dann wird so diese Mechanik des Inneren von so einem Schloss gezeigt und man sieht, glaube ich, auch schon am Anfang, wie er quasi die Ketten abstreift und dann versucht, irgendwie rauszukommen aus diesem zugefrorenen Gewässer und dann macht's Cut und man weiß eigentlich schon, okay, man wird wahrscheinlich jetzt bis zum Ende vermutlich nicht erfahren, ob er nun da rauskommt oder nicht, wobei Deswegen ist es wieder so ein kleines Problem, also nicht wirklich ein Problem. Man weiß halt, wie Houdini zu Tode, also man könnte wissen, wie Houdini zu Tode gekommen ist. Es wird auch immer wieder angedeutet, was quasi nachher auch so dieses finale Ende von ihm sein könnte. Das ist schön gemacht. Also jemand, der es weiß, sieht halt bestimmte Details im Vorspann oder auch so, wo der Fokus drauf gesetzt wird. Sieht man das im Vorfeld schon. Das finde ich persönlich sehr schön gemacht. Wenn man weiß, wie Houdini nachher quasi das Zeitliche segnet, wird man wahrscheinlich auch wissen, dass nach diesem Zweiteiler auch jetzt keine Fortsetzung kommen kann, außer man greift nochmal die Jugendjahre auf. Aber wenn man jetzt schon sieht, wie quasi im Piloten schon quasi der Zenit förmlich von Houdini zumindest teilweise überschritten wird, denn diese ganze PR-Stunt-Aktion am Anfang, also von dieser Brücke springen in den zugefrorenen, lass mal den Hudson River gewesen sein, dient ja allein nur dazu, quasi seine Zuschauer wiederzubekommen. Also zwischendurch wird mal ganz kurz erwähnen, dass er so quasi mehr Geld verdient als US-Präsident. Er wird dann auch, und das wusste ich nicht, aber ich vermute einfach mal, dass das auch historisch korrekt ist, dass er dann auch so ein bisschen für den amerikanischen und britischen Geheimdienst... Nein, ja. Denkst du nicht? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Ich habe hier auch noch mal ein bisschen nachgelesen. Also hier steht zum Beispiel drin, also er war niemals ein Spion. Hier hat das jemand so ein bisschen rausgearbeitet, was in der Serie eigentlich alles falsch ist. Also er war niemals ein Spion. Er ist niemals mit einem reisenden Gaukler mitgezogen, um da zu lernen. Ja. Er hat niemals diesen Magic Store Owner angeheuert, der ihm da irgendwas gebaut hat. Und er hat niemals für den deutschen Kaiser da diesen Kugelfang gemacht. Er wurde niemals unter dem Eis, also das ist nie passiert, ja. Und lauter so Punkte. Also übelst die Kritik von welchen, die sich historisch auskennen. Also da wird kein gutes Haar an der Serie gelassen, ne? aber es war halt trotzdem eigentlich. Ganz gut, ja.
Ja, also ich wollte sagen, also gut, dann sind vielleicht bestimmte Sachen nicht korrekt, aber es ist ja auch kein National Geographic aufbereitete Biografie von Houdini, sondern es ist eine kurzweilige Unterhaltung für den Fernsehzuschauer. Und das ist gut gemacht. Und in meinen Augen, wenn man nur eine grobe Geschichte kennt, dann denkt man, also nimmt man dann einiges, was da so am Rande geschieht, auch vollkommen ab. Also da habe ich nicht das Problem damit. Fakt ist, er ist natürlich einer derjenigen, der quasi auch die Zeit geprägt hat. Und ich hatte es schon gesagt, ganz am Anfang, David Copperfield ist auch einer. Also war Houdini ein Vorbild von ihm. Und das kommt hier ganz gut raus. Also wie er zum einen so karriereorientiert tätig wird, auch zu seiner Zeit. Du hast es ja schon gesagt, das ist natürlich alles ein Metier, das quasi neu erfunden wird, was es so nicht gab. Und auch die Art und Weise, wie er quasi zu Ruhm kommt und wie das passiert. Jeder weiß ja, dass bei einem Zauberer oder bei einem Magier, dass das alles also keine Tricks sind, aber zumindest alles, da gibt's eine logische Erklärung dafür. Und hier dieser Film schafft's halt auch, vielleicht an manchen Momenten es ein bisschen herauszukitzeln, was halt quasi der Clou dahinter ist. Und manches lässt man einfach vollkommen im Dunkeln und lässt man quasi unberührt. Und das macht in meinen Augen diesen großen Reiz aus. Und man hat hier wirklich eine Serie, die durch diese permanenten Rücksprünge tatsächlich jetzt, was im aktuell passiert, also wie er sich quasi fortbewegt innerhalb seiner Karriere, was dort quasi die Konsequenzen sind, eine schöne Mischung, die es wirklich nicht langweilig werden lässt, wie Alex schon gesagt, die in meinen Augen auch sehr hochwertig produziert ist, also die einfach glänzt durch schöne Bilder, schöne Aufnahmen. Und vor allen Dingen, in meinen Augen, vielleicht manchmal ein etwas zu modernes Soundsetting, also was dann wirklich dann schon ein bisschen zu, vielleicht für die 1900er Jahre gar nicht so richtig passt, also Anfang der 1900, klingt schon ein bisschen zu modern, aber das ist halt so dieser Zeitgeist, der aktuelle, und das macht halt diese attraktiv, diese Serie. Also von mir auch ganz klar eine Empfehlung, und ich werde auf alle Fälle auch noch den zweiten Teil mir anschauen, weil, wie gesagt, auch wenn man weiß, wie es ausgeht, es ist halt trotzdem spannend, das einfach zu sehen, wie es hier umgesetzt worden ist und wie quasi jetzt wahrscheinlich im zweiten Teil so ein bisschen auch der Verfall oder der Abstieg der Karriere von Houdini beginnt. Alex, wie sieht es bei dir aus? Wirst du auch weiterschauen?
Ja, auf jeden Fall schauen wir das noch zu Ende einen zweiten Teil, weil ja, so viel ist ja noch auch nicht. Und jetzt in der Weihnachtszeit hat man wieder genug Zeit für sowas. Und von daher auf jeden Fall.
War jedenfalls eine schöne Idee, das mal so mit reinzunehmen, okay. Weil das ist wirklich sowas, auch für die Zeit an sich, also Weihnachtszeit, das passt schon. Das ist, wie du schon sagst, das ist relativ kinderfreundlich. Erika leider etwas zu wenig nackte Haut, beziehungsweise immer nur sehr viel angezogen. Eric, bei dir, wie sieht es aus? Wirst du den zweiten Teil noch gucken? Oder?
Ja, klar.
Auf alle Fälle. Anne-Marie, so, du hast du nicht gesehen. Hast du eine grundsätzliche Affinität zu Zauberern, David Copperfield, irgendwas in der Richtung? Also würde es dich reizen oder ist es eher so, wo du sagst, ach naja, ich muss jetzt nicht wissen, wie Houdini zum großen Houdini geworden ist?
Nö. Also es hat mich jetzt äußerst interessiert und meine Frage wäre jetzt auch dann in die Richtung gewesen, wie geschichtlich akkurat das Ganze ist und kann man davon jetzt wirklich, also ist das quasi so die halbe Biografie, aber ist ja okay, wenn ihr jetzt, wenn Erik auch da jetzt nachgelesen hat, dass da vieles nicht stimmt, aber wenn es tolle Unterhaltung ist und alles nachvollziehbar in irgendeiner Art und Weise dargestellt wird, tolle Darsteller, tolles Setting, also ich werde mir das auch über Weihnachten, denn da hat man ja mal ein bisschen Zeit, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken.
Du kommst ja sonst nicht zum Fernsehen gucken,
ne? Nee, ne?
Nee, also ich finde es auch. Also wirklich eine schöne, eine kurzweilige Serie, die man einfach mal gucken kann und man weiß halt, es ist halt relativ abgeschlossen. Erik, du hast irgendwas gesagt, dass sie das als erste Staffel ausgewiesen haben. Hat da irgendwas noch gefunden, dass da doch noch irgendwas geplant ist? Irgendein Spin-off nochmal oder irgendwas? Oder wie hast du
das? Ich habe nur gesagt, die haben diese zwei Folgen als eine Staffel ausgewiesen.
Also, na gut, das muss ja dann logischerweise nichts bedeuten. Gut, also ganz klare Empfehlung von uns, Houdini, ihr müsst unbedingt mal reinschauen, wenn euch historische Sachen nicht grundsätzlich abschrecken, aber wie gesagt, denkt daran, es ist halt nicht langweilig, es ist wirklich fast etwas zu reißerisch, aber wirklich sehr angenehm gemacht worden. Dann kommen wir zu den englischen News in deutscher Sprache. Nee, Ann-Marie, die deutschen News kommen jetzt dran. Da hast du wieder ein bisschen mehr drin stehen.
Genau. Und eine Sache, über die ich mich sehr freue, denn vor einigen Folgen haben wir ja ziemlich gegen diese Comedy-Serie von Vox gewettert, einfach unzertrennlich. Wurde ja relativ spontan montags bis freitags für 15 Minuten auf dem 1945-Slot gezeigt und das war ja ganz grauenhaft und hatte nichts mit Comedy oder irgendeiner Art und Weise von Serie zu tun und jetzt hat Vox den Stecker gezogen und nach 20 von ursprünglich sowieso nur 30 geplanten Folgen das Ganze abgesetzt, weil die Zuschauerzahlen zurückgingen und weiß nicht, vielleicht hat sich auch mal jemand von Vox das Ganze angeguckt und hat gemerkt, ah, ist ja ganz schöner Quatsch, den wir da senden und ja, jetzt wieder perfektes Dinner, läuft bis um 8 und ja, alles wie vorher und also man soll das ja honorieren, dass sie halt versuchen, was Eigenes zu produzieren und dann auch so einen prominenten Platz dann doch zu geben, aber ja, dann doch bitte auch irgendwas, was Substanz hat oder gute Comedy ist oder ich weiß es nicht. Das war ja auf jeden Fall ziemlicher Griff daneben.
Verstehe ich aber auch nicht. Also man hat ja doch ein relativ erfolgreiches Format mit diesem Promi-Dinner, Koch-Dinner, wie auch immer das läuft. Also ich denke mal, das zieht halt immer noch die Leute an. Wollte vielleicht was Neues ausprobieren, aber das ging in dem Fall wirklich gründlich in die Hose und war schon quasi mit der Ausstrahlung eigentlich ja dazu verdammt.
Ja, aber ich sag mal, die Quoten vom perfekten Dinner sind ja jetzt auch nicht mehr so wie vor, weiß ich nicht, 8 Jahren oder so. Und man kann ja wirklich, man muss ja auch in die Zukunft gucken. Man kann ja nicht von heute auf morgen 5 neue Sendungen am Abend platzieren. Also könnte man schon, aber ich weiß nicht, ob das so beim Zuschauer gut ankommt, der so festgefahren ist. Aber wenn man da versucht, Stück für Stück eine neue Sache zu integrieren, ja, aber nicht sowas, weil das war echt schlecht.
Worum ging es da? War das irgendwie siamesische Zwillinge oder was?
Ach, warst du ja gar nicht mit dabei, wo ich das... Ja, nein, das waren 3 Paare, glaube ich, aus verschiedenen Generationen, die immer... Erst dachte ich, es ist sowas wie im Stil Modern Family oder so. Sollte irgendwie eine Serie sein, aber das waren wirklich einfach nur immer einzelne Szenen zwischen den Paaren und da wurden 5 Sätze gewechselt, wo man irgendeinen Witz heraushören sollte. Also es war eher so Sketch-Comedy, so Sat.1, super fun-frei Tag hier, sowas in dem Stil und halt die Paare untereinander, also da bestand überhaupt keine Interaktion, das war einfach und zwar immer nur pro Paar eine Kulisse und saßen sie auf der Couch oder waren in der Küche, also
das ist den Arten quasi nicht wert, da nochmal drüber zu sprechen, Erik.
Das ist genau, wirklich... das außerdem. Deshalb okay. Noch schnell was anderes.
Mehr muss ich nicht wissen.
Game of Thrones mögen wir ja quasi alle.
Nee. Erzähl du erst mal, mir ist noch was eingefallen.
Dann mach ich schnell. Ja, Game of Thrones
nein.
Lief im deutschen Fernsehen ja, eher schlecht als recht, aber RTL 2 hat sich ja diese Eventprogrammierung bei mehreren Serien jetzt schon zunutze machen können und wird damit dann doch immer erfolgreicher. Und die werden jetzt die vierte Staffel ab 13.01., das ist ein Dienstag, ab 20.15 Uhr ausstrahlen, immer in 3er Folgen. Und also könnt ihr es euch ausrechnen, das sind sie ziemlich schnell fertig. Ja, also Dienstag, also so unter der Woche einfach so, finde ich ja schon mal ganz cool, aber das wird ja dann ziemlich geschnitten sein, wenn ich mich da nicht täusche, oder?
Ja.
20.15 Uhr? Ja, also dann, das ist natürlich dann sehr ärgerlich, die das Ganze wirklich als für sich als Erstausstrahlung sehen und dann eventuell wichtige für die Handlung oder auch einfach für das Gesamtbild essentielle Szenen dann fehlen. Ist ja auch nichts in der Sache. Aber wer es noch nicht geguckt hat oder es gerne auf Deutsch sehen will, vierte Staffel Game of Thrones ab 13.01. auf RTL 2, 20.15 Uhr.
Ich bin ja letztes Wochenende mal in meiner alten Heimat gewesen in Gera. Und da sehe ich doch zwei Autos nebeneinander stehen und die hatten alle beide als Kennzeichen G für Gera. Ja, weil Gera hat nur einen Buchstaben, ja, Großstadt und so. G und dann OT und der eine hatte das Motto von den Starks hinten auf der Heckscheibe kleben und der andere hatte irgendwie ein anderes Motto. Ne? Das fand ich ganz witzig. Also wer in meiner alten Heimatstadt wohnt, ja, und Game of Thrones Fan ist, der sollte gefälligst sich so ein Kennzeichen holen. G-O-T.
Sehr cool. Das mag ich ja immer. Ja. Dann habe ich noch was anderes, relativ aktuell. ProSieben hat heute, 9.12. Aufnahmetag, getwittert, dass ab Februar einige neue Serien bei denen ins Programm kommen. Einmal The Flash und einmal Gotham. Hatten wir ja beides schon besprochen. Das sind ja diese Comic-Verfilmung. Finde ich ein bisschen überraschend, dass sie The Flash haben, weil Arrow, die englische Serie, auf die ja jetzt Flash aufbaut, läuft ja bei Fox. Also, ja, hätte ich jetzt gedacht, Arrow wird auch dort laufen, aber ne, haben sie sich irgendwie geschnappt. Mal gucken. Weil es gibt ja dann auch Crossover-Folgen und ja.
Sind das die gleichen Netzwerke dahinter eigentlich?
Nee.
Auch nicht mehr das? Oder hätte man das irgendwie timen können, dass man sagt, okay, man bringt den einen halt erst um die Zeit und den anderen um die Zeit, aber...
Das war ja noch als dieses CSI-Franchise hier normal, Las Vegas, Miami und New York lief, gab es sowas ja auch öfter und da hat das ProSieben, RTL und Vox, wo die drei Serien ja liefen, hatten die das, glaube ich, immer ganz cool gemacht, dass man da wirklich dienstags CSI Miami auf RTL und dann, weiß ich nicht, Mittwoch bei Vox CSI New York, dann die darauf folgende Folge oder so, dass man da irgendwie mitkam. Aber das wird jetzt hier schwer. Mal gucken, bin ich gespannt. Aber auch cool, also die Sachen sind jetzt September, Oktober gestartet, ab Februar schon auf ProSieben, also in Deutschland verfügbar. Finde ich ja gut, wenn das wirklich so alles zeitnah.
Relativ schnell und zügig auf deutschem Kanal.
Ja, genau.
Erik, du hast auch noch ein paar News.
Ja, genau. Und zwar deutsche News auf einer Webseite namens moviepilot.de, die ich ab und zu mal schaue wegen irgendwelchen Filmnews. Die haben mal die 10 deutschen Lieblingsserien der Moviepiloten festgestellt. Also wer Moviepilot nicht kennt, man kann dort quasi sich ein Profil anlegen, kann dann so Serien auch so bewerten und sowas. Und ist eine relativ große Community. Das heißt, es ist schon ein bisschen aussagekräftig, was dort so passiert. Und dadurch, dass er jetzt der Tatortreiniger in der dritten Staffel gestartet ist, übrigens hat jemand von euch die Folgen gesehen? Ich fand sie sehr lustig.
Ich hab's noch nicht geschafft.
Ja, ich hab die erste gesehen. Sehr, sehr gut, ja. Also der ist schon sehr, sehr brillant, der Kollege.
Definitiv, also. hast du da die Folge gesehen mit diesem Beamten, der da in seinem Büro verstirbt?
Nee, leider die andere mit seiner Geliebten, seiner ehemaligen Geliebten.
Ah, okay, die war auch gut, ja. Anschauen, unbedingt. Also die laufen jetzt ein paar Mal, wer irgendwie einen gescheiten Festplattenrekorder hat und da nach Stichworten programmieren kann, auf NDR, Nordpol, Detlef, Romeo, läuft das. Und
ich glaube, die Leute kennen den NDR aber, zur Not.
Ja, es kann ja sein, dass ich undeutlich spreche und die Leute verstehen MDR und gucken die ganze Zeit hier irgendwie Themen, wer mit wem und wundern sich, warum das nicht kommt hier. Also, gehen wir mal durch. Platz, also das ist eine Top 10. Auf Platz 10 der Moviepilot-Rangliste ist Stromberg. Kennen wir ja alle, brauchen wir nichts weiter sagen. Platz 9 ist Kia Royal. Das habe ich damals geschaut, als ich kam. Fand ich auch sehr lustig.
Das ist schon ein bisschen alt, oder?
Ja, das geht nach den Bewertungen der Community halt, ne? Und
was bewerten die jetzt?
Du kannst dort dich einloggen, kannst halt irgendwie deine Filme und Serien, die du gerne guckst, irgendwie bewerten, so wie bei IMDb. Aber hier halt... die haben halt speziell mal eine Rangliste gemacht für die deutschen Serien, was so die Moviepilot-User getippt haben. Mhm. Also hier mit Baby Schimmerlos, fand ich eine tolle Serie. Platz 8, KDD, Kriminaldauerdienst. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Was?
Nö, sag mal.
Ich war ziemlich ZDF? Gute Krimiserie, ja, genau.
Ja.
Auch ein bisschen untypisch für öffentlich-rechtliches Fernsehen. Platz 7, Mord mit Aussicht. Da war ja, glaube ich, der Alex, glaube ich, oder? Hat so. Platz 6, Heimat, Bindestrich, eine deutsche Chronik. Sagt mir jetzt sag persönlich erstmal nicht so. Platz 5, Monaco Franze, das kenne ich auch noch.
Ja, da merkst du schon, entweder haben die Leute nicht mehr abgestimmt seit den 80ern oder was? Also das sind alles nur relativ
das
alte.
Das kenne ich nicht.
Warum Platz 4, Ein Herz und eine Seele.
Vom Namen her, ja, aber irgendwie kann ich es gerade nicht.
Na, Egel schauen. Alfred, Mensch, ja, da bist Mensch, du doch der gewesen. Oh, wie ist der, ey?
Na, Jena, hallo, ich bin kein Redner, entdeckt noch ganz anderen Kategorien gerade.
Platz 3, ein bisschen was Neueres, ist Im Angesicht des Verbrechens. Die habe ich ja freundlicherweise mal von Annemarie geschenkt bekommen, bin da auch sehr begeistert davon. Und Platz 2, der Tatortreiniger, hat man ja gerade. Und Platz 1, was könnte es sein? Was denkt ihr, was ist die beliebteste Serie der Moviepilot oder überhaupt
der Tatort.
Deutsch? Nee, nicht das? Ganz. Loriot ist hier.
Ah.
Der hat zwar jetzt nicht direkt eine Serie, aber aber gut, interessanter Anhaltspunkt immer und kann man ja auch mal so ein paar Dinge für sich rausnehmen, was man vielleicht mal wieder schauen könnte oder was man überhaupt mal schauen könnte. Ne? Egel Alfred.
Egal, Daniel Alfred geht so, immer, oder? Ja. Aber ja, kann, man ganz weiß, ehrlich, also, ich glaube, so aussagekräftig kann das nicht sein, wenn das, also aussagekräftig schon, aber da ist ja nur altes Zeug dabei, ist ja nichts aktuelles Neues, oder ist das nur für alle Deutsche?
Im Angesicht des Verbrechens, ja, und Tatortreiniger. Ja, das ist halt, wenn du jetzt irgendwo eine Plattform hast, du hast dann eine Auswahl von deutschen Serien und sollst die mal bewerten als User.
Also es ging rein um deutsche Serien oder was auch nur.
Ach, Daniel.
Naja, ich kapiere das nicht.
Guck halt mal bei Moviepilot, da kannst du dir ein Profil anlegen, da kannst du alles bewerten, was du willst. Du kannst Serien bewerten, Kinofilme und die haben halt einfach mal rausgezogen, wie das Abstimmungsverhalten in Bezug auf deutsche TV-Serien war. Das ist jetzt nichts Repräsentatives. Ich wollte es nur mal hier die Top 10 der User von Moviepilot.
Will ich nicht. Ich will nichts bewerten. Ne?
So, dann kommen wir mal zu der anderen News. Ich weiß nicht, wer von euch Wotan Wilke Möhring vielleicht auf Facebook folgt. Der wird einen Post mitbekommen haben, nämlich er ist gewählt worden, das war ein Zuschauerpreis, ich weiß, es wird Daniel wieder auch wieder nicht gefallen.
Brennend.
Der hat ein schönes Foto gepostet, der hat einen Preis bekommen, der coolste Kommissar 2014, verliehen von einer Zeitschrift, glaube ich, RTV oder von den Lesern. Schönes Bild gepostet und er hat sich da total gefreut. Er schreibt auch, Publikumspreise sind die besten, so wie ihr und so, und hat auch viele schöne Kommentare bekommen.
Na, so ein Schleimer.
Und ich habe ja letzte Woche auch den Tatort geschaut, wo er mitgespielt hat. Und ich muss sagen, also wenn er nicht mitgespielt hätte, dann wäre es echt mies gewesen, der Tatort. Ja, also er rettet schon viele, viele Filme. Und einer meiner deutschen Lieblingsfilme ist immer noch Antikörper, wo er mitspielt. Und das, ja. So, das war's mit meinen deutschen News.
Wahnsinnig gute deutsche News. Nee, aber man muss ja auch mal sein, aber trotzdem, es gibt so Sachen, die
gehen uns am Arsch vorbei.
Ja, so würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Man könnte es auch ein bisschen eloquenter ausdrücken, aber egal. Also, gut, deutsche News dabei. Hingegen, ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz auf die Kommentare eingehen. Wir haben ja einen Kommentar von dem Knislev bekommen, der hat uns quasi dafür gescholten, wie wir denn Jane the Virgin so runter machen können. Wäre doch die beste Serie seit geschnitten Brot. Ich wollte eigentlich das irgendwie technisch so lösen, dass Leute, die Jane the Virgin gucken, den Podcast gar nicht mehr anhören können. Aber da würde ich mich irgendwie dann doch zu weit aus dem Fenster hängen, weil ich jetzt eine Serie habe, die mir Anne-Marie wirklich förmlich, ja, also das wissen selbst die anderen beiden nicht. Wir haben uns quasi darum mehr oder weniger gestritten. Die kommt rein, dafür kommt die andere raus, dafür darf ich das mit besprechen und das darf ich nicht. Also das war hart umkämpft. Ich wollte es nicht haben. Also ich wollte es wirklich nicht haben.
Aber du musst ja dazu sagen, wir können ja dann mal, am Ende sage ich mal, welche Serie du reinhaben wolltest. Und dann möchte ich mal von Zuschauern, die beide Serien kennen, sagen.
Ja, aber man muss ja mal fairerweise sagen, dass ich den Piloten gesehen habe und dann fairerweise sagen, die muss man nicht gucken unbedingt. Also,
genau.
Ne, das kann man ja trotzdem mal mit reingeben. Also das wäre die Alternative gewesen. Und dann irgendwie war es mir dann egal. Da sage ich, ach komm, mach doch, dieses Faking It und wir besprechen es einfach mal. Und es ist eine, und das hat er mich schon abgeschreckt, ich habe es immer schon mal gesehen, die lief 2014 erst an, läuft aber mittlerweile auch in der zweiten Staffel, ist wohl auch wieder so ein komisches Spin-off, wenn ich es recht hinkriege, von irgendeiner britischen Serie, die dann aber auch schon 14 Jahre tot ist. Jetzt ganz frisch, wie gesagt, 2014, erste Staffel, mittlerweile in der zweiten, gerade aktuell am Laufen oder schon wieder beendet, weil, das ist das nächste, es sind relativ kurze Staffeln, es sind jeweils nur, ich glaube jeweils nur 9, aber, und ich hatte schon gesagt, ich muss zugeben, ich habe von dieser Serie, ist ein Comedy-Drama, jetzt schon mittlerweile 5 Folgen geguckt und ich beabsichtige auch noch den Rest mir anzuschauen. Warum kann ich gar nicht so richtig genau sagen. Ich weiß nur, dass es irgendwie so ist. Es erinnert mich so ein bisschen an diese guten alten Filme aus den 90ern mit John Cusack, so diese College-Filme, dieser College-Humor, so ein bisschen. Die waren ja auch relativ wenig Tiefgang, aber trotzdem irgendwie ganz lustig. Schnappt Shorty und weiß Teufel, wie die ganzen Dinger heißen. Null Aussage.
Welchen Film mit John Cusack spielst du jetzt an?
Nee, da war jetzt John Cusack nicht dabei. Das habe ich ja nicht behauptet, aber das war jetzt ein exemplarischer.
Also in solchen Filmen hat er nie mitgespielt.
Bei John Cusack wäre es vielleicht Teen Lover oder irgend sowas in der Richtung.
Aber Teen Lover hat er, ja, nee.
Ja, ich sag,
lassen wir uns mal danach diskutieren.
Das müssen wir ja auch nicht. Ich sag nur, das ist so, also ich mag halt grundsätzlich diese No-Brainer-College-Filme und ich meine, wie gesagt, ich habe schon ewig keinen mehr geguckt, aber früher, wenn das irgendwie kam, weiß ich nicht, so, das gab es irgend so einen Slot im ARD, da kamen die halt ab und zu mal und da hat man die halt geguckt und ich fand die immer ganz toll und hier hat mich die ganze Sache auch so ein bisschen dran erinnert, an den ganzen Spaß und deswegen hatte ich nach dem Piloten, der hat mich noch nicht so, naja, hundertprozentig, aber ich dachte mir, ach, hast nichts Besseres zu tun, wie Ann-Marie das regelmäßig am Wochenende hat, dass du guckst immer noch die zweite Folge und spätestens da hatte sie mich. Worum geht's? Es sind zwei Mädels, die in der Highschool, war es Highschool? Ja, ich glaube, die in der Highschool sind, eigentlich relativ unpopulär, was schon wieder ziemlich in den Haaren herbeigezogen ist, weil die beiden Mädels, wie heißen denn die guten Mädels? Karma und Amy.
Karma und
genau. Eigentlich, na gut, das muss man sagen, sie sind bildhübsch, sind halt junge.
Ja, aber Popularität hängt ja nicht eng mit dem Aussehen.
Also ich sag mal so, also.
Vor allem, wenn du beschreibst, was das für eine Highschool ist.
Beschreib doch mal, was das für eine Highschool?
Naja, das ist eine, die versuchen sehr liberal zu sein und alles zu akzeptieren und alles ist cool. Also so halt, wie man sich wünscht, wie das Leben jetzt sein soll und wie es auch in der Highschool schon hätte sein sollen, dass jeder so sein kann, wie er ist. Aber irgendwie, um richtig beliebt zu sein, muss man dann doch noch eigentlich anders sein als alle anderen. Und ja, das sind sie irgendwie nicht. Sie sind halt ganz stinknormal und gehen halt in der Masse unter. Sie werden ja nicht gemobbt oder irgendwas, aber niemand interessiert sich für sie. Und das ist so ein bisschen, zumindest von Karma, das Problem.
Genau. Und die beiden Mädels sind Freundinnen und werden durch einen Zufall ihn auf irgendeine Party eingeladen, aber auch nur deshalb, weil diese beiden Mädels halt so relativ oft zusammen sind und irgendwie als lesbisches Paar auf einmal durchgehen. Werden quasi eingeladen auf die Party und dann gibt es so eine seltsame Eigendynamik. Plötzlich, da gibt es noch ein, war das Liam? Ich glaube, ja, das ist, also sind im insgesamt 5 Leute. Das eine ist so quasi die Stiefschwester, die quasi die möchte gern hübsche ist, die aber eigentlich so dieses, obwohl es nicht ländlich ist, dieses ländliche Leben da eigentlich hasst, weil ihr Vater jetzt quasi die Mutter von Karma datet und die auch nur eigentlich so eine Wettertante ist und das ist also eine ganz seltsame Verstrickung und die mögen sich halt nicht und die kommt auch zu dieser Party und will eigentlich ihre, ich sag jetzt mal, neue Stiefschwester so ein bisschen rund machen und plötzlich entscheiden die zwei Jungs auf der Party, wir machen euch zur Coming Out Queen.
Queens halt. Homecoming, nicht King und Queen, sondern halt nur
die Queens. Also die sollen quasi zum Vorzeigepaar, was wieder zu diesem liberalen zu dieser liberalen Grundeinstellung passt, von der Ann-Marie schon gesprochen hat, also eine Schule, die das ermöglicht. Und dann kommt natürlich eins zum anderen. Es gibt die ein oder andere Verwicklung. Sie merken plötzlich, wie weit wollen wir dieses Spiel denn nun treiben eigentlich? Also wollen wir das durchziehen? Und da aber dann einer dieser anderen zwei Jungs plötzlich auf Amy steht und er gerne mit ihr anbandeln will und er es besonders reizvoll findet, dass diese beiden Mädels lesbisch sind, ziehen sie die Geschichte halt durch und das ist so quasi Grundthema dieser ersten Staffel, wobei noch erschwerend hinzu hinzukommt. Es wäre ja quasi kein Jugenddrama, kein Teenie-Film, wenn Karma, die Blonde der beiden, quasi jetzt feststellt, dass sie bei diesem gefakten Kuss doch noch irgendwas empfunden hat und sich nun ihre Gefühle nicht so ganz klar ist. Ist sie nun lesbisch? Ist sie nun in ihre beste Freundin verliebt? Oder ist es alles nur eine Phase? Und das wird so ausgelebt. Und wir haben, wie bei Will and Grace, auch so einen, ich sage es mal, Vorzeigeschwulen, der natürlich alles nur schaut, der nachher Ratschläge gibt, der aber einfach irgendwie so einen kühlen, trockenen, ganz amüsanten Humor hat. Und ich habe es ja im Prinzip relativ, also mal knapp zusammengefasst. Also die Serie hat jetzt nicht viele Highlights, aber für mich stimmt die Chemie der einzelnen Schauspieler. Ich mag irgendwie dieses leichte, wo man nicht viel drüber nachdenken muss, Thema. Ich finde auch die, sagen wir mal so, leicht erotisch angehauchte Spannung zwischen diesen beiden irgendwie ganz nett. Also ich habe so gesagt, die Lesben, also ist das eigentlich politisch korrekt, wenn man sagt, Anne-Marie, du kennst dich da vielleicht aus? Also nicht weil du, sondern aber sagt man, die Lesben, darf man das sagen, ohne da jetzt also es ist jedenfalls positiv gemeint. Also positiv, dann zwei Mädels. Ich weiß
nicht. Bitte? Ja, oder sag einfach die Mädels, ja.
Die beiden Mädels, die sehen auch gut aus, aber wenn wir dann zur eigentlichen Geschichte kommen, dann zerfällt das alles und wir kommen wieder zurück zu Punkt 1, Mädels und gut aussehend und lesbisch und da ist nicht viel und trotzdem hat es einen gewissen Charme und ich hätte persönlich dieser MTV-Produktion wesentlich weniger abbringen können. Ich habe auch irgendwann schon mal den Trailer geguckt, aber ich hatte absolut null Ambition, in diese Serie reinzugucken und muss sagen, aus der Sicht positiv überrascht und es ist kurz und knackig. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, parallel dazu. Die zweite Staffel ist dann aber auch schon um etliche Folgen mehr erweitert worden. Also die erste Staffel hat nur 8 Episoden, bei der zweiten sollen dann wohl bis zu 20 rauskommen. Also wer es mag, es scheint in Amerika nicht ganz unpopulär zu sein. Dort gibt es einiges zu sehen. Mal sehen, ob das bis zum Schluss durchhält. Unter der Kategorie so leichter College-Humor gehe ich da mit einher. Es wird nicht gesungen, es wird nicht irgendwas gemacht. Es geht wirklich nur darum, wie diese, ja, wie sagt man denn dazu, wie so dieses, die sexuelle Orientierung, Orientierung ausgelotet wird, wie man quasi diese Probleme mit der Jugend hat oder mit seiner Jugend, also Probleme in Anführungszeichen, weil die haben alle keine Probleme, aber trotzdem ist es irgendwie ganz nett gemacht.
Ja, aber für Teenager ist dann ja wirklich manchmal das größte Problem, oder zumindest für Karma am Anfang, dass sie niemand registriert und dass sie halt so stinknormal und uninteressant ist und deshalb lässt sie sich darauf ein.
Und das führt zu, ich meine, ich greife jetzt ein bisschen vor, weil die beiden Jungs haben sich geguckt und wahrscheinlich werden auch 80% unserer Hörer diese Serie nie weiter gucken, deswegen kann man da vielleicht immer so leicht anteasern, vielleicht guckt es deswegen ja nochmal einer. Also es gibt irgendwann so einen Punkt, wo der angehimmelte Point of Interest, Liam. Also dieser Ian, ja, also, heißt er Ian?
Liam,
ja, genau, wo er dann quasi zu Amy sagt, pass auf, also ich fühle was zwar für dich, aber ich kann jetzt quasi mich nicht zwischen deine Beziehung mit Karma stellen. Und aus diesem Grunde mache ich jetzt einfach mal Schluss. Also ich kann damit nicht leben und sowas. Und dann lässt sie so herausspringen, ja, wie wäre es denn mit einem Dreier, wenn quasi sie auch noch mitmacht? Und er guckt sie an und sie schluckt so, was sie gerade gesagt hat. Und natürlich ist Karma am Anfang nicht so richtig begeistert, aber da sie ja Gefühle für Amy hat und Shane, das ist glaube ich dieser leicht schwule, oder der ist schwul, der, einfach ganz einfach.
Nee, er ist so schon schwul.
Ja, schon schwul. Der meint, naja, wenn jemand sowas vorschlägt.
Der beliebteste Junge der Schule,
genau, quasi. Wenn jemand sowas vorschlägt, dann muss da auch was dabei, also dran sein. Das schlägt man nicht nur so vor, wenn man einfach nur ganz hetero ist, sondern da ist noch was, also lässt sich Karma überreden und es kommt, wie es kommen muss. Naja, also da mehr muss ich nicht verraten. Und dieser Shane, der ist auch so beliebt, dass er auch dann Nacktfotos von, wie hieß sie eigentlich, Lauren, also dieser Stiefschwester macht und ihr dabei hilft, quasi ihn gut in Pose zu stellen, weil sie hat irgendwann eins gemacht, was dann auch nicht geteilt worden ist. Also sie wollte diesen, ich sage es mal so, Kardashian-Effekt haben. Also diese Nacktbilder, die sollten dann irgendwann kursieren, obwohl es eigentlich offiziell nicht wollte. Also ganz viel zugegebenermaßen Mist, aber irgendwie bonbonrosa verpackt und für mich ganz ansprechend gemacht. Und der letzte positive Aspekt, der kommt jetzt mal von Anne-Marie und dann dürfen die beiden Jungs drüber herziehen und ich werde nie wieder was gegen Leute sagen, die Jane the Virgin schauen.
ja, also es wurde mir von einer Freundin empfohlen, sie meinte, ist ganz nett, schau mal rein und ja, es ist ganz nett und ich habe mal reingeguckt, den Piloten fand ich noch nicht so, also da werden halt die Figuren vorgestellt, man wird eben, genau wie die Mädels, in dieses Missverständnis reingeworfen, dass die beiden ein Paar sind und naja, halt so was man erwartet, wenn man dann so die Prämisse der Serie liest, aber ich dachte, meine Freundin hat mir das empfohlen, guck's mal noch weiter und ich habe jetzt 3 Folgen gesehen und es wird wirklich noch besser als der Pilot, also es entwickelt sich irgendwie, die Figuren werden besser, weil im Pilot sind sie ja dann doch alle so sehr vorhersehbar und alles wenig originell, aber irgendwie, die Ideen sind ganz nett, ich fand viele Gags ganz gut, also die gingen da flott von der Hand. Viele Sachen, also so zum Beispiel wird dann Witze über Glee gemacht, also dann solche Sachen. Wenn man da bei diesen popkulturellen Sachen da gut im Tee steht, dann findet man das auch lustig. Also ich fand's lustig, ich finde das Tempo auch ganz gut und ich muss auch sagen, ich hatte das bei MTV, läuft das ja und da ist dann immer mit kurzer Vorschau für die kommende Folge und ich habe eben die 2. und 3. Episode auch nur geguckt, weil dann eben die Vorschau wieder so interessant dann geschnitten war, dass ich dachte, ja okay, das willst du doch noch sehen. Also meine Freundin, die mir es empfohlen hat, meinte auch, die 2. Staffel ist dann schon gar nicht mehr so toll, also irgendwie dieses Frische und die Darstellerin, die ich auch, oder der ganze Cast, den ich sehr sympathisch finde, es ist dann in der 2. Staffel jetzt wohl in den neuen Folgen noch nicht ganz so. Also ich muss mal sehen, die 1. Staffel gucke ich aber noch zu Ende, weil ja, irgendwie bin ich gehuckt und will da nun wissen, wie das Ganze weitergeht. Ja, also ich finde das ganz interessant, halt so dieses typische Highschool-Klischee, dass das quasi komplett auf den Kopf gestellt wird. Es gibt dann ja diesen Highschool-Ball, wo dann Leute, die mit einem gleichgeschlechtlichen Partner kommen, die kriegen die Tickets for free und alle anderen in einer mit des anderen Geschlechts, wenn die mit dem Partner kommen, müssen eben $50 zahlen. Und halt diese Stiefschwester, die ja ganz großartig gespielt wird, die sagt dann, boah, wie fies ist das denn? Das geht doch gar nicht. Und dann eben Shane, dieser populäre schwule Junge, sagt dann, ja, und jetzt denk nochmal drüber nach und so. Das ist halt alles ganz amüsant. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so lustig, wenn ich es erzählt habe, aber in der Szene hat es mir ganz gut gefallen.
Was ich noch interessant war an dieser Konstellation, dass die Stiefschwester, sag ich mal nach, dann die $50 aber lüllen musste, weil sie quasi vor den Eltern sich noch nicht so richtig outen wollte, was hinten raus natürlich dann irgendwann wieder dann doch geschehen ist.
Ja, also diese Lauren dann, die macht dann auch immer, die ist ja mit ihrem Vater halt neu dahingezogen und das Ganze spielt ja in Texas und die Mutter einer unserer Darsteller ist ja nun auch strenge Republikanerin und dann wird dann immer, ja, wenn wir jetzt dort und dort in Texas wären, dann könnte ich aber hier bestimmen, wie das läuft und ihr würdet hier mit eurem homosexuellen Quatsch ins Gefängnis kommen und sowas alles, aber halt so von so einer Kardashian-liken Frau, wie du es schon gesagt hast. Es hat mich ganz gut unterhalten. Also ich finde das so Coming-of-Age-mäßig ist ganz gut. Also man muss es aber wirklich mögen. Also ich kann jetzt sehr verstehen, wenn die beiden Kundinnen, die Redner sagen, es ist totaler Quatsch und überhaupt nicht lustig. Das sehe ich auch so. Also ich gebe auch nur, ich weiß gar nicht, 5 Punkte oder so dafür, weil es ist jetzt keine große Serie. Also da ist Jane the Virgin für mich zumindest sehr viel besser und sehr viel intelligenter, aber
viel so. Ach nee, ich mache keine Witze mehr. Mist.
Ja, ja. Aber so für eine 20-Minuten-Serie, wer da Lust drauf hat und MTV, es ist wirklich eine der besseren Sachen, die MTV in den letzten Jahren hervorgebracht
hat. Ja, zumal die erste Staffel halt wirklich auch relativ kurz ist mit 8 Episoden. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass dieses Frische, was uns jetzt uns beiden halt noch so relativ gut gefällt, dass das dann entweder sich abnutzt, dass es halt immer das Gleiche ist auf der einen Seite oder halt dann quasi der Handlungsplot so gedreht wird, dass es dann nicht mehr interessant ist. Aber man muss es mal gucken. Also ich werde auf alle Fälle dann auch die 2. Staffel mal hineinschauen, ob es mir gefällt.
Genau, und berichte dann mal.
Und dann werden wir mal schauen, in welche Richtung das alles geht. So, fangen wir mal mit der zweitschlechtesten Bewertung an. Alex hat immerhin noch einen Punkt mehr gegeben als der liebe Erik. Gut, Comedy ist bei dir eh ganz schlecht, Alex. Was hat dich sonst noch unangenehm berührt?
Ja, also ich fand es halt nicht mal Comedy. Also ich, das war ja an und für sich, also ich wundere mich, dass du das jetzt so in den Himmel lobst, aber auf jeden Fall fand ich zum einen total uninteressant, nicht lustig und dann so typisch in Anführungsstrichen amerikanischer Humor oder Teenie-Serie, dass da halt so eine heile Welt in Anführungsstrichen an der Highschool ist und dann ja coole Partys und dann schmieden die beiden da so einen Plan, sich das durchzuziehen. Und dann, wie du schon sagst, dann hat die eine dann doch irgendwie vielleicht Gefühle bei der ganzen Geschichte. Und oh, das war so alles so schnulzig, auch wieder in Anführungsstrichen. Und dann hat dann die andere kleine böse Blondine da hinter dem Schrank gestanden und hat das alles mitbekommen. Und das war alles so Schema F irgendwie gewesen und so unglaublich vorhersehbar. Mir war schon klar, dass sie das am Ende auf jeden Fall durchziehen, aber das ist, ja gut, es ist halt so bei so einer einfachen Story. Und alles in allem, ja, wie gesagt, ich fand es einfach total uninteressant und nicht lustig und so typisch amerikanisch MTV Highschool-Scheiß, in Anführungszeichen, noch wieder mal, sage ich mal das böse Wort. Auf jeden Fall. Ja, ich kann mir gut verstehen, dass oder nachvollziehen, wenn das so Teenies vielleicht ganz gut finden, weil die das, ja, so eine heile Teenie-Welt ist es ja nicht, aber so ein bisschen heile Teenie-Welt, heile Highschool-Welt. Aber Männer in gewissen Alter sollten das, glaube ich, nicht mehr unbedingt gut finden. Und da wird mir der Eric mit Sicherheit zustimmen.
Jetzt mache ich mir gerade Gedanken, also Alex, ob ich nicht vielleicht schon zu alt bin und schon wieder in dieser Altherren-Spanner-Liga reinrutsche. Das
kann gut sein, aber da hätte ich eigentlich eher einen Eric drinnen gesehen als dich. Aber gut, wie auch immer. Nee, gar nichts für mich. Und ich kann das beim besten Willen auch nicht empfehlen. Ich finde da nichts Gutes bei. Und nee, bitte nicht angucken. Das ist nichts Gutes.
Eric, also jetzt kannst du mal deinen Senf abgeben. Ja.
Also wenn mir das gefallen hätte, dann hätte ich das natürlich auch mit dem Brustton der Überzeugung hier klar gemacht, ganz abgesehen von irgendwelchen Perversionen oder sowas, dass sich nun der Daniel hier als alter geiler Bock outet, der da irgendwelche jungen Mädels küssen sehen will. Ich meine, das wissen wir spätestens seit dieser, wie hieß die Serie da?
Lost Girl.
Lost Girl, genau. So Lesben ist irgendwie so seine Achillesferse hier. nee, aber das war ja unerträglich. Wir kommen ja nachher noch zu dieser Mafia-Serie, wo ich versehentlich erst die falsche Serie geschaut habe. Und ich habe hier echt gedacht, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe bestimmt die falsche Serie geschaut, weil das könnt ihr uns doch hier echt nicht zumuten. Diesen Rotz, also das war ja sowas von unmöglich. Also dieses belanglose Zeug und dieses, oh, weißt du, und dieses amerikanische so, oh ja, ja, also ich meine, der Rest der Welt ist über bestimmte Themen einfach schon weg. Also was weiß ich, bei uns gibt's halt bloß noch so, was weiß ich, so administratorische Themen zu klären mit Homo-Ehe oder sowas. Aber dass irgendwie homosexuelle Pärchen gibt, mein Gott, die siehst du im Straßenbild, wenn du jetzt nicht gerade auf dem Dorf irgendwo am westlichen Rande Thüringens wohnst.
Soll das heißen?
Ja, aber nee, also ist so normal ist.
Jeder kennt irgendjemanden, ja, der vielleicht in der Richtung.
Ja, aber trotzdem, Akzeptanz ist ja trotzdem noch nicht überall da, wie du gerade sagst, im westlichsten Dorf, ja, gut, von Thüringen. Also
ja, was, klar, aber ich meine, hier das, was hier gezeigt wird, das ist irgendwie so Deutschland vor 20 Jahren, ja, wo in der Lindenstraße zum ersten Mal ein Mann geküsst hat. Ja, so, oh mein Gott, dürfen wir das zeigen? So, geht das? Und übelst Diskussionsbedarf. Und das ist jetzt wahrscheinlich gerade in Amerika so ein bisschen angesagt und müssen so ein bisschen in den Jugendserien hier widerspiegeln.
Aber das ist die Frage, oh, Eric, glaubst du, dass das mit so dieser Intention ist oder dass das mehr so grundsätzlich als Motiv gilt? Also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Serie sein soll, die quasi hier im tiefsten Texas dafür sorgen soll, dass die liberaler werden, sondern einfach nur, die haben Texas genommen, es ist halt da eher wahrscheinlich noch am angespanntesten, was das betrifft, aber
weil
ich glaube,
dann die Gegensätze wahrscheinlich noch am größten,
genau,
sind. Aber nee, vor allem, es gibt ja, also wie gesagt, hier unser Schüler, Sprecher oder was er ist, der ist ja auch schwul. Also es geht, glaube ich, nicht darum, dass man sagt, wow, die sind lesbisch, sondern halt einfach, weil das da eben als cool angesehen wird, wenn man das ist. Also so diese umgedrehte Wahrnehmung quasi.
Gibt bei US-amerikanischen, speziell bei Serien, aber auch bei Filmen, gibt es so die Rolle des lustigen Schwulen. Ja, sehen wir bei Modern Family, sehen wir jetzt hier. Ja, dieser lustige Schwule, der ist akzeptiert in amerikanischen Serien. Was noch lange nicht so weit ist, ist das ganze Thema, sag mal, eine reale Beziehung, ja, darzustellen. So richtig im Fernsehen, in der Serie, im Film oder sowas. Weil da sind die doch noch ein bisschen zu konservativ.
Ja, also, naja, was da jetzt die Intention, gut, dahinter war.
Ich
aber
bin wahrscheinlich einfach zu alt dafür, habe ich ja auch reingeschrieben. Und dieses MTV, auch diese Art, wie das gedreht ist, ja, so dieses, wirklich so billig, so runtergerotzt hier, ach nee,
Aber billig gedreht, na gut, ich meine, es ist halt ein Campus-Set und es passiert nicht viel. Ich meine, deshalb ist es billig, aber wie es gemacht worden ist, also da könnte ich jetzt nicht dran irgendwas mich beschweren oder sowas. Ich fand's ganz nett, aber ich glaube...
Also, so viel Mühe haben die sich nicht gegeben, sage ich mal so, mit der Serie und viel Budget werden die auch nicht gehabt haben für die Serie und das sieht man dieser Serie auch an.
Nee, aber was ich positiv finde, ist halt, dass der Cast ist halt sehr sympathisch, also in meinen Augen zumindest sehr sympathisch und der macht viel Wett und es ist eine nette, leichte Kost, ich meine, ohne Tiefgang. Ich habe nie gesagt, dass die Story da irgendwie der Reißer ist und dass ich nur deswegen gucke, sondern es ist mal so ein wirklich ein No-Brainer, Hirn aus und einfach ein bisschen, okay, ein paar nette Mädels angucken und eine halbwegs amüsante Geschichte sich anschauen. Aber wie gesagt...
Seicht ist das Wort.
Seicht.
Das ist also extrem seichtes
Fahrwasser. Viel seichter geht's nicht. Da gehe ich mit dir wirklich konform. Aber trotzdem. Gut, macht euch... Also Alex sagt ja nie, macht euch kein Bild. Aber wie gesagt, wer vielleicht auf meiner Comedy-Wellenlänge schwimmt, der kann mal reingucken. Annemarie ist ja nun auch keine Unbedeutende in diesem Bereich. Ne? Also Annemarie mag's halt auch. Obwohl Annemarie mag fast alles, oder?
Comedy, das ist eher... deine Welle.
Läuft das eigentlich dann irgendwie mal, MTV an sich ist ja verschlüsselt, aber läuft das dann vielleicht irgendwie mal bei Viva oder Comedy Channel oder was es da nicht alles
gibt? Ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal so in Synchro würde ich es mir dann auch nicht mehr antun. Ich glaube, dann geht's komplett bergab.
Ich hätte ja noch die Hoffnung, dass vielleicht über die Synchro da noch was gerettet wird. Da gibt es ja auch Serienbeispiele.
Also es lief ja auf MTV, also läuft hier auch im deutschen MTV, ja.
So oder so. Schlussstrich drunter. Wir kommen zum letzten allgemeinen Block, wo immer das reinkommt, was bei deutschen und internationalen News nicht so richtig reinpasst. Und zum einen kommt dort auch nochmal die Auslosung unseres Gewinnspiels. Wir hatten ja einmal die Blu-ray Walking Dead Staffel. Jetzt habe ich gerade die Staffel vergessen. Weiß einer aus dem Kopf, was für eine Staffel? Naja, wisst ihr. Also wenn ihr mitgespielt habt, werdet ihr das wissen. Die Staffel verlosen wir jetzt. Und ich hatte euch ja aufgerufen, euch oder uns zu schreiben, was wir quasi so an Highlights dieses Jahr hatten, was eure Highlights sind. Und wir machen es ganz einfach. Ich werde jetzt nicht auswerten, was kommt. Das gibt's nachher nochmal in diesem Weihnachtsspecial. Da werden wir nochmal auf die Hörerprivilegien oder ja, was denen gefallen hat, eingehen. Wir werden jetzt einfach ganz normal die Auslosung machen und dazu frage ich Annemarie. Erik, du hast deinen Zufallsgenerator sicherlich?
Nein, natürlich nicht.
Dann machst du random.org auf. Also
ja, kannst ja mal ein bisschen vorher Bescheid sagen.
Naja, ne? Man muss einfach mal ein bisschen mitdenken.
So, aber ich habe ja hier ein schnelles Internet und, im Westen.
Und Annemarie so, sagt mir einfach... Von oben,
wie viel haben wir denn?
26. Von 1 bis oben.
Also 1 bis 26, okay.
Und Annemarie sagt mir von oben oder von unten und dann sagst du mir eine Zahl und ich zähle aus und dann...
Von oben oder unten? Von unten.
Warte, runterscrollen? Okay.
scroll.
So, Erik, und ich sag, 26 wäre auch okay. Wenn du 26 bist, gleich wieder oben.
Warte mal, wie oft soll ich denn jetzt Generate drücken?
Einmal, ich brauche eine Zahl.
Einmal?
Du weißt doch gar nicht, welche Zahlen ich will...
19.
No, 19, warte mal. Das sind 7 von oben, oder?
Bitte?
Das sind 7 von oben. Ach komm, ich sehe von unten.
Alles Schiebung hier. Alles
Schiebung. Jetzt sind wir halt
Luis. Luis, wie war der Tannenname? Nein. Warte,
Daniel,
warte mal jetzt.
Oh,
jetzt
hör auf. Daniel.
Hier. Daniel, er aus Thüringen.
Das ist ja blöd.
So, oh, voll.
Warte mal, korrigieren. Ja, passt.
Porto gespart.
Markus aus Dexheim. Also im
Ecke, Erik,
Hausnummer ist Dexheim.
Wie heißt das?
Postleitzahl 5527.
Dexheim.
Nee. Sag das doch nicht alles. Nee.
Hallo, Markus und Postleitzahl. Wie soll ich denn das? Also, wie soll man da zuordnen? Also, 5
ist nicht hier in der Nähe. Wir haben hier 7.
Falls Markus sich auf Schlips getreten fühlt, ich werde den Nachnamen nicht sagen, ich werde auch den...
Piepst du einfach aus, lass es auspiepst.
Quatsch, Mann. Hallo Markus und Dexheim ist ja wohl okay.
So, ja, aber nur ein Markus und Dexheim. Deine Hausnummer musst du ja nicht noch sagen, das kannst du mal überpiepsen.
Habe ich dir schon gesagt? Falls ich sie gesagt haben sollte, ist es dann rausgepiepst. Ich wollte es gerade sagen, aber egal. Also, Luise, Tarnname, Olga, leider hat nicht gewonnen, es ist ein Mann.
Ey, unsere Couch heißt Olga.
Eure Couch heißt Olga. Solange sie nicht Markus heißt und aus Dexheim kommt, ist alles okay.
Herzlichen Glückwunsch,
Trommelwirbel. Ich schreibe euch, theoretisch, wenn der Podcast rauskommt, müsste ich dich schon angeschrieben haben. Wenn nicht, erinnere mich nochmal dran. Nee, Quatsch, also ich schreibe es auf alle Fälle an. Geht dann raus. Kleiner Teaser, es wird im Weihnachtsspecial auch was zu gewinnen geben. Da gibt es mehr als eine Sache zu gewinnen, also da steigen nochmal die Chancen. Und da kommen auch alle die...
Eine Silvesternacht mit Annemarie ist der Hauptgewinn.
Oder das ist...
Struktur. Boah.
Also eine schöne Annemarie lädt, nee, derjenige muss Annemarie ganz groß einladen. Nacht heißt ja nicht
darf gleich. Einfach nach Berlin kommen.
Genau, und unterm Brandenburger Tor feiern.
Von Annemarie ist nicht die Rede, er darf halt genau. Nach Berlin kommen.
Auf die Couch Olga.
So, also wie gesagt, im Weihnachts-Special-Podcast gibt es auch mal was zu gewinnen, dann hört einfach nochmal rein und dann machen wir es auch. Wieder relativ einfach. Annemarie, kennst du glaube ich schon was ausgedacht, ich weiß bis gar nicht was.
Kann mich gar nicht erinnern.
Annemarie, du hast noch zwei Sachen. Mentalist läuft wieder und bist begeistert oder bist froh, dass es zu Ende geht?
Ah, Mensch, nimm mir doch mal nicht alles.
Ah, Entschuldigung.
Ja, genau. Mentalist läuft ja mittlerweile in der 7. Staffel und ich habe eigentlich gesagt, nach dem Ende der letzten Staffel, das will ich eigentlich nicht sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Und dann habe ich aber gehört, die 7. wird die letzte sein und es werden jetzt auch nicht hier 24 Folgen wie sonst sein. Na, guckst du vielleicht doch mal rein, jetzt im, was haben wir jetzt, Dezember, ist es jetzt gestartet und ich fand die erste Folge von der neuen Staffel so langweilig und das, diese Sache, die sich eben schon im Finale der letzten Staffel herauskristallisiert hat, geht da weiter und das mag ich nicht und deshalb habe ich jetzt beschlossen, ich gucke den Mentalist nicht weiter.
Hat sich eigentlich bei Big Bang bei dir was geändert? Also ich habe es auch noch nicht angefangen zu gucken. Okay, war ja mal, hätte ja sein können. Oh Gott,
Day, die weg ist, ist weg. Die ist dann hier von meinem interaktiven Serienplan runter und dann ignoriere ich die.
Interaktiven heißt Bleistift und Notizblock, oder?
Ja, genau. und Radiergummi.
Ja, ich habe nur irgendwie heute irgendwas gelesen, dass Lisbon irgendwie undercover ist, aber mehr weiß ich da auch nicht.
Ah,
ist das schon wieder Spoiler? Nee, ne? Ach,
nee, ja. Keine Ahnung. Ja, und dann habe ich noch was anderes, was ganz cool ist. Das hat jetzt nicht wirklich was mit Serien zu tun, aber ihr kennt ja alle die Sendung mit der Maus.
Hier kommt die Maus. Wer kennt sich?
Und da gibt es jetzt eine App und die ist ganz cool. Und das möchte ich mal empfehlen. Oder halt, also sowieso viele Leute mit Kindern auf jeden Fall.
Klar, gebt dem kleinen Handy zum Spielen.
Ja, so. Und da kannst du halt, also keine Ahnung, da hast du dann so ein Spiel drin, wo du halt so hüpfen musst und so. Und dann kannst du aber auch die letzte Sendung angucken, kannst der Maus schreiben. Habe ich persönlich jetzt noch nicht gemacht. Und allgemein Sachen lernen, also gibt es so Hinweisschilder und naja, keine Ahnung, kannst was nachbasteln oder so.
Und du hast da was gelernt, Annemarie. Halt
wollte gerade sagen, lernst jeden Tag neue Sachen.
Ja, ich weiß jetzt, wie das mit Ebbe und Flut funktioniert. Ja, also so halt coole Sachen und dann gibt es da so eine Foto-App. Kannst halt ein Foto von jemand machen und da kannst du dann die Ohren von der Maus und die Schnurhaare und den Rüssel vom Elefanten. Raus.
Die Rüssel, ja. Wo machst du denn den dann hin?
Na, auf die Nase.
Ach so.
Ja, aber also ich finde das ganz, jetzt seid doch mal ein bisschen weniger kindisch hier. Ja, ich fand das ganz cool und möchte das empfehlen, weil das eine schöne Sache ist.
Jetzt erstmal, wer sich stundenlang am Tag die Biene Maya App anhören muss,
ach so, okay.
der lässt sich nicht mehr kindisch vorwerfen.
Aber viel wichtiger, Annemarie, wie kommt man als erwachsene, gestandene, reife, intelligente Frau dazu, sich eine Maus-App runterzuladen?
Was denn? Meine Mitbewohner und ich sind große Maus-Fans und ich folge der Maus auf Twitter.
Ich folge der Maus auf Twitter.
Jetzt will niemand mehr Silvester mit mir feiern. Ich
ja, doch, der Armin im grünen Pullover, oder? Der wird doch vorbeikommen. Nee, das ist nicht der Armin. Wer ist der andere Fraggle?
Das ist ja neuer, glaube ich. Den Armin gibt es da gar nicht.
Nee, der Armin ist der noch. Mit der Brille und der andere in dem grünen Pullover. Wie heißt denn der nochmal? Mensch, Annemarie, ich muss doch wissen,
wenn
du
als Fan.
Wisst, wenn ich meine.
Der Annemarie guckt ja nur die Maus und die Elefanten.
Ja. Ich gucke jetzt nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben die das da halt. Das gibt es seit einer Woche oder so. Und da haben die drüber.
Aber ich muss ja sagen, diese Sachfilme, also wie Gummibärchen entstehen oder wie Zahnpasta, die kann man sich auch als Erwachsener angucken. Musste ich mir jetzt mit Jonathan öfter mal angucken.
Lernfilm.
Da lernt man eine ganze Menge.
Gibt auch einen Lernfilm über Solarenergie und den fand ich auch erstaunlich gut erklärt. Also das war nicht schlecht.
Das habe ich noch nicht gegoogelt. Sollen wir mal Maus und Solar googeln. Dann findet man. Naja, ihr seht schon, also wir sind hier sehr offen für alles. Christoph, genau.
Christoph.
Wir kriegen das alles zusammen. Also so kommst du zur Maus und ihr sitzt dann jeden Sonntag. Kommt das eigentlich Sonntag noch, die Maus?
Da sind die noch nicht wach da, die zwei
in Berlin.
Die gucken das dann am Sonntag in der Mediathek.
Auf der App gucken.
Ja. Echt? Kannst du die aktuelle Folge auf der App gucken?
Ja.
Ein Traum, ich sehe schon, ich brauche die Maus-App. So.
Ja.
Das soll es dann auch gewesen sein, nach so grandiosen Sachen wie The Walking Dead auf Blu-ray. Wie gesagt, die neuen Preise Weihnachten, die sind dann nicht auf Blu-ray, weil es gab auch ein, zwei, die gesagt haben, Mist, gibt es auch als normale DVD, ich habe keinen Blu-ray-Player. Wie gesagt, dann kommen auch die anderen wieder auf ihre Kosten. Und die Maus-App, ja, kriegen wir da irgendwas dafür, dass wir die Maus-App so oft nennen? Dass wir die Maus, aber nee, Maus ist einfach Kulturgut. Ich glaube, das ist schon okay. Das darf man. Dann kommen wir zu einer Serie, die mich, weiß ich nicht, insofern positiv überrascht hat, dass es eine europäische Produktion ist, die gar nicht mal so schlecht ist. Gomorra. Alex hat dort bereits vier Folgen oder fünf Folgen, wie viel hast du geguckt, schon gesehen? Also schon ein paar mehr.
Sie, das war italienisch.
Das ist auch geil, für einen, aus. Aber jetzt, Jeff ist ja nicht da, da kann der ja nicht quasi irgendwie einspringen. So, nee, also nochmal, also typisch europäische Serie, wobei ich überrascht bin, dass die insgesamt im Team so gut ankommt. Und Alex wird erstmal ein bisschen vorstellen, worum es denn im Piloten eigentlich geht. Denn das ist auch eine Miniserie, Alex. Wie viele Folgen gibt es insgesamt? 10 oder 11? Ich bin mir jetzt...
12.
12, ich war dicht.
12.
12 Folgen.
Hallo, So, also...
Bist du aufgeregt?
Nein, das war italienisch wieder, Annemarie. Hallo. So, buongiorno. Also, auch das ist italienisch.
Auch dummisch.
Gut, also, die Serie heißt Gomorra. Und ist eine italienische Serie, wie du schon gesagt hast, europäische, italienische Serie. Und handelt um oder handelt sich um die Mafia in Neapel, die sich dort Camorra nennt. Also das habe ich auch nicht gewusst, habe ich mich mal belesen. Es gibt ja drei Arten von Mafia in Italien. Das ist einmal die Camorra in Neapel selber. Dann gibt es die Cosa Nostra, die ist in Sizilien. Und dann halt die besagte Mafia, die ist in Kalabrien. Also die drei.
Ein Drangheta ja. Gibt es doch noch.
Ah, das wusste ich jetzt nicht. Wo ist die?
Ja, die hat doch sogar bis nach Düsseldorf. Bei euch gab es da auch mal so Mordanschläge von der Drangheta.
Ja, richtig. Gut, auf jeden Fall gibt es also verschiedene, sag ich mal, kriminelle Clans, die sich halt Italien aufgeteilt haben. Und diese Serie handelt halt um die Camorra in Neapel und ist oder basiert auf einem Buch des italienischen Schriftstellers Roberto Saviano und der hat halt dieses...
Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Da du dich belesen hast, ist das der auch nach der mal für die, also jetzt ganz grob, in der Mafia mit tätig war und quasi so als Insider geschrieben hat das Buch und quasi mit Morddrohung überschüttet worden war, weißt du
ja,
das?
Ja, also der Mann ist, glaube ich, der wird, also ich hatte es mal grob quer gelesen, der ist taucht nicht mehr in der Öffentlichkeit auf und ist auch unter Polizeischutz gestellt, weil der halt wirklich, glaube ich, sein Leben, er auf der Abschlussliste steht, weil er halt so Insider rausgebracht hat. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob der, ich glaube, er war kein Mitglied, sondern einfach nur so ein Enthüllungsjournalist und hat sich dann da viel, zu eingeschleust, ne, und hat viel untergrundmäßig da rausgefunden und das halt dann berichtet und deswegen ist er jetzt halt unter Polizeischutz und ist halt untergetaucht, auf gut Deutsch. Und der hat halt so ein Buch geschrieben, wie sich das dann halt, oder wie halt diese Camorra halt arbeitet und agiert. Und da hat er halt ein Buch geschrieben, genau, und hatte dann darauf basierend wurde ein Film gedreht und dann nochmal daraufhin halt diese Serie. Also das ist halt anscheinend ein sehr, sehr großer Hit in Italien generell und man hat das halt ohne Ende ausgeweitet und vermarktet und jetzt gibt es halt diese Serie. Und wie schon gesagt, es handelt sich halt um eine Serie über die Camorra in Neapel und diese verschiedensten Clans. Und wir lernen halt in der Serie jetzt einen Clan kennen oder einen dieser Camorra-Clans. Es gibt halt verschiedene, ich glaube 20 verschiedene Clans in Neapel, die sich halt diese Stadtteile aufgeteilt haben untereinander. Und diese Serie handelt halt von einem Clan mit einem Don Pietro heißt der, der halt sein Clan oder der halt der Clanchef ist. Und um seine Hauptmitarbeiter, sag ich mal auf gut Deutsch, ne, die halt so die ganzen Anschläge verüben und die Schutzgelder einholen und halt sich die Hände schmutzig machen für ihn und er ist halt so der Chef, der Don halt von der ganzen, von seinem Clan. Und darf ich nicht so viel erzählen, aber in der ersten Folge geht es halt darum, dass wir halt die Hauptperson so ein bisschen kennenlernen, das heißt diesen Don kennenlernen und ein zweiter Hauptakteur ist halt der Giro, das ist halt, wird auch genannt als der Unsterbliche. Das ist einer der Mitarbeiter des Mafia-Chefs. Und ja,
ist das der mit der Klatsche? Der hat auch
diesen, ja, der mit der Klatsche, genau. Okay. Ja. Und was wollte ich sagen? Genau, in der ersten Folge, ja, werden wir halt so ein bisschen reingeworfen in dieses Mafia-Leben, in dieses ja, relativ trockene, ja, nicht sehr pompöse Leben. Klar, der Chef, der schwimmt in Geld, aber die anderen Jungs, seine Mitarbeiter, seine Untergebenen, die machen sich halt die Hände dreckig, müssen halt Leute umbringen, müssen sich halt tagtäglich mit den Drogengeschäften auseinandersetzen, und das, da werden wir so ein bisschen reingeschmissen und kriegen das halt mit, wie das Leben so ist von diesen Jungs, dass sie halt wirklich, ich sag mal ganz platt, wie man es halt auch sich so vorstellt, auf der Straße in ihrem Viertel halt wirklich die Halbgötter sind und überhaupt nicht angefasst werden und nicht, also total respektiert werden, aber natürlich nach außen hin so ein bisschen Stress und Beef mit den anderen Clans haben und ja, da einfach, ja, Probleme in Bezug auf Gebieterweiterung und auf Drogen und auf Kriminalität einfach vorherrscht. Und ja, das lernen wir einfach in der ersten Folge kennen, dieses mafiöse Leben, was auf der einen Seite überhaupt gar nicht so richtig, ja, schön ist, auf gut Deutsch. Ist halt auch in Neapel, denkt man sich immer, ah, schöne Stadt im südlichen Italien, wo es um die Sonne scheint, ist aber gar nicht so, ist wirklich eine ziemlich dreckige, runtergekommene italienische Industriestadt mit wirklich unschönen großen Wohnhäusern, wo die ganzen Italiener wohnen. Ja, überhaupt keine schöne Gegend, und das Bild ist halt ein bisschen, ja, ist einfach ungeschönt und komplett ohne Klischees. Also es ist ja wirklich, das war selber noch nicht da gewesen, aber so stellt man sich auch dieses Leben ein bisschen davor, wenn man so einem Clan ist, in so einer Mafia ist, dass man da wirklich, ja, so dieses einfache, ungeschönte Leben hat. Mir hat die Serie sehr, sehr gut gefallen. Gehe ich mal schon zum Einordnen, zur Wertung über. Warum hat sie mir gefallen? Weil zum einen, wie gesagt, nicht diesen Hype hat, wie vielleicht, ja, ich sag mal, ich fand und finde auch immer Mafia-Filme gut, so wie, sag mal, Der Pate oder, keine Ahnung, Es war einmal in Amerika oder Godfellas. Das sind alle schon gute Mafia-Filme, aber da wird dieses Leben der Mafiosis immer so ein bisschen geschönt, ne? Und diese Serie ist halt wirklich so komplett ungeschönt und zeigt ganz klar den ungeschönten Alltag dieser Jungs oder dieser Clans, und das macht eigentlich den Charme der Serie aus, dass man wirklich vor knallharte Tatsachen gestellt wird und da kein Blatt vom Mund genommen wird und das vermutlich so dargestellt wird, wie es auch ist, wenn es wirklich auf dieses Enthüllungsbuch basiert von diesem italienischen Schriftsteller, dann kann man sich vielleicht doch sicher sein, dass da viel Wahrheit dabei ist. Und das gefällt mir recht gut, weil so ein bisschen, jetzt vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen dokumentarischen Charakter hat und nicht so actionlastig ist wie manch andere Serie oder Film über die Mafia. Und auch dieser ein bisschen langsame Erzählstil kommt mir ganz, ganz gelegen, weil man wirklich so, ja, mittendrin ist und auch kleine, unbedeutende Sachen erzählt werden und das einfach ganz, also für mich ganz spannend dargestellt ist. Und deswegen habe ich auch schon mehrere Folgen gesehen und kann nur sagen, dass die Spannung ist vielleicht zu viel gesagt, aber einfach dieses, ich will wissen, wie es weitergeht, ich will wissen, wie die Charaktere sich entwickeln und was noch alles passiert, das steigert sich innerhalb der Serie, und deswegen war ich dann doch relativ schnell dabei und habe mehrere Folgen gesehen und werde das auf jeden Fall weiter bis zu Ende gucken und hoffe, dass sie da noch mehr drehen, weil das doch sehr, ja, also für mich eine sehr, sehr gelungene Serie ist.
Also es wird noch deutlich, also spannender ist, also es wandelt sich noch weiter. Sagen wir mal so, der Pilot ist ja doch relativ, also in sich schon irgendwie ein kleines Filmchen in sich schon mal abgeschlossen. Es hat zwar noch ein paar offene Fäden, die weitergestrickt werden können, aber man könnte auch das für sich so solo stehen lassen, was ich persönlich immer nicht schlecht finde. Deswegen, wie ist dann diese weitere Vorgehensweise? Wie ist es dann, also was macht dann den Reiz für dich aus, der Serie?
Ja, ich sag mal so, es wird dann halt der Don, mit dem passiert dann noch was. So, dass dann dieser Hauptdarsteller, der Chiro, der Glatzköpfige, dann noch mehr in den Mittelpunkt rückt. Und das wird dann noch ein Handlungsstrang, ne? Also das das ist dann schon noch sehr, sehr gut gemacht. Also da passiert dann was, was ich nicht verraten will, aber es passiert dann was, was dann wirklich die Story auf 180 Grad eine Wendung erfährt und was dann halt die Hauptdarsteller alle komplett in einer Art und Weise dann halt und die sich halt verändern müssen. Und das ist halt wirklich ganz, ganz spannend gemacht oder halt, es wird halt wirklich plausibel dargestellt. Ne? Man denkt immer, ja, jetzt hat der Don halt wieder seine Macht da ausgespielt und alle tanzen nach seiner Pfeife und er hat alles im Griff sozusagen. Ne? Und dann ist es aber doch ganz anders, als er sich das vorgestellt hat und er hat dann doch irgendwie Gegenspieler, die dann den längeren Atem haben und so hingehen ist es schon eine ganz, ganz brillante Story, die sie da irgendwie gestrickt haben um die ganzen Figuren. Also das ist, es wird wirklich noch ganz anders, als man eigentlich sich das vorstellt. Also es geht jetzt nicht so weiter, dass man halt jede Folge dann irgendwie sieht, wie irgendwie, keine Ahnung, Schutzgelder eingetrieben werden oder irgendwelche anderen Jungs verprügelt werden oder abgeknallt werden. Das wäre ein bisschen platt. Ne? Also das wird dann schon, da wird eine richtig gute Story gestrickt und aufgebaut und es hat so ein bisschen, also man will dann immer weiter gucken und weiter wissen, wie die Story weitergeführt wird. Also das wird dann schon noch sehr, sehr vielschichtig, mehrschichtig.
Ich muss ja ganz ehrlich auch zugeben, für mich hat am Anfang eigentlich noch so, um so dieses, für den Deutschen zumindest, das I-Pünktchen zu geben, dieser Mario Ador von früher gefehlt, dann hätte das die ganze Sache noch ein bisschen abgerundet, der hätte den Part wahrscheinlich auch ganz gut gespielt. Geschichtentechnisch mal ganz kurz mein Fazit, ich finde es auch, es wird toll dargestellt, auf der einen Seite, also wie so dieser Pate ganz oben quasi in seinem goldenen Türmchen lebt und gar nicht so richtig mitbekommt, was da unten eigentlich abgeht und dann so die Stufen nach unten, also dieser, wie hieß er da, dieser Glatzköpfige und dann auch sein bester Freund, dem Piloten dann, also wo die leben, wie die leben und was so die einzelnen Beweggründe sind, dass die eigentlich so quasi sich so in diesem ganzen, ja, in diesem Mafia-Kram da oder den Gamocha-Kram so mit verstricken und wie sie plötzlich dann so wie zwei Banden aufeinander losgehen und es ist schon nicht schlecht gemacht, aber für meinen Geschmack hätte es noch ein bisschen straffer erzählt werden können, aber das ist manchmal Geschmackssache einfach, manchmal mag ich es auch, wenn es so ein bisschen breiter ausgetreten wird. Hier wird sich halt viel Zeit genommen, dann auch einfach so Gefühle zu zeigen oder dann für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu viel Zeit den Piloten zumindest darauf verwendet, zu zeigen, wie was für belanglose Probleme so quasi die Mutter des, also die Ehefrau des Don hat, also mit dieser doofen Couch da, wo sie dreimal eine neue ankommen lassen und zwischenzeitlich
ja, die ganzen... Ja, was? Du weißt ja, warum die immer neue Couch kommen.
Ja, lassen. Klar, aber... Also das ist so ein Punkt, wo man sagt, also man hätte es auch irgendwie anders, also als Pate anders lösen können. Aber gut, Geschmackssache, ich finde es trotzdem gut gemacht und es gefällt mir. Und es ist eine spannende Geschichte an sich. Und Anne-Marie bin ich extrem überrascht. Ich bin sowieso überrascht, dass im Team eigentlich keiner das Ding zerreißt, sondern dass eigentlich alle doch relativ positiv angetan sind. Anne-Marie, warum hat es dir so gut gefallen? Dir hat sogar noch ein bisschen, also rein punktemäßig, ein bisschen besser gefallen als mir.
Ein bisschen.
Einen halben Prozentpunkt.
War so aus der Hüfte rausgeschossen, die was 7,5 Punkte könnten auch nur 7 sein. Ich habe nur den Piloten gesehen, aber der hat mir dann doch überraschend gut auch gefallen. Also ich hatte recht viel über Twitter davon mitbekommen und dachte aber, ja, wie du jetzt schon sagst, also mich überrascht auch, dass ich es dann so gut fand. Ja, Mafia und so könnte interessant sein, aber könnte auch ziemlich lame sein, aber ich fand's nicht langatmig erzählt, sondern ich fand die Charaktere gut. Ich fand das, also im Piloten, das, dieser Couch fand ich ja sehr amüsant, wenn ein neuer Couch gekauft wird und das, naja, ist egal. Auf jeden Fall gab es so ein paar Punkte, die fand ich halt schon nett und mich interessiert eben, wie unser Hauptdarsteller in Zukunft, wie er handeln wird, was passieren wird, er noch alles die nächsten Folgen nicht überlebt, weil das kann ich mir super vorstellen, dass dann nach einer Staffel der halbe Cast weg ist oder so. Und ja, also es tut mir... Bin jetzt nicht ganz so wie Alex, also dass ich dann jetzt hier am Stück... Ich fand's nett und so und ich werde auch weiter gucken, aber also ich hab's gestern geguckt, ich hätte danach auch noch die Möglichkeit gehabt, noch eine Folge zu gucken, aber dachte ich dann, nee, muss jetzt auch nicht sofort sein. Also so sehr war ich dann doch nicht drin, aber ich find's eine gute Story und kann auf jeden Fall reinschauen empfehlen für die Hörer.
So, Erik, wie sieht's bei dir aus? Ja, ja. Wir holen mal weit aus.
Deutsch geguckt. Ganz kurz noch, ich hab's auf Deutsch geguckt, halt, weil ich dachte dann, ach nee.
Hat irgendjemand. Italienisch wird so schwierig werden, Anna Marie.
Nee, es gibt doch aber die englische Version auch.
Wo war das? Also, ich habe das Problem, glaube ich, die englische Version ist aber auch Englisch, also auch Italienisch mit englischen Untertiteln oder so, aber egal.
Ich hatte auch ein kleines Problem des Auffindens dieser Serie, weil es natürlich sehr viele ähnliche Themen gibt. Ich habe erstmal natürlich auf Amazon Prime geschaut, ob es da vielleicht was Entsprechendes gibt. Da gab es tatsächlich Gomorra, Mafia, es gibt keinen drin, hieß das. Und ich habe mir das dann mal angeguckt, dachte, das ist aber lang. Aber es war ja bei Houdini, was ich vorher geschaut hatte, auch so. Es war auch ziemlich lang, dachte ich, okay, das ist es jetzt. Und irgendwie, ich weiß nicht, Daniel, warst du dann auf Facebook oder Skype oder irgendwie hatten wir uns da gefunden und da habe ich dann festgestellt, nee, es kann irgendwie nicht dasselbe sein, über was wir gerade sprechen hier. Aber das Interessante ist, weil der Alex jetzt vorhin gerade erwähnt hatte, dass es von diesem Buch auch einen Film gibt und ich habe tatsächlich diesen Film gesehen und der war gar nicht mal so schlecht. Also ich habe auch gerade die Filmwebseite offen, da steht auch da nach dem Millionenbestseller von Roberto Saviano. Und hier hat sogar Martin Scorsese gesagt, hart und kompromisslos, unverblümt und rührend. Ja, also ich meine, IMDb hat er jetzt nicht ganz so hohe Bewertung bekommen, 7,0 der Film. Aber ja, war schon okay. Aber was das Kuriose ist, also selbst wenn das jetzt alles auf demselben Buch, die haben natürlich die ähnlichen Namen, aber die Geschichte ist völlig anders. Also wie in der Serie und deswegen, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr von irgendwelchen Sachen aus der Serie erzählen, wie ihr jetzt, weil ich nicht genau auseinanderhalten kann mehr, was war jetzt Serie und was war in dem Film. Ich weiß nur, ich fand die Serie, die habe ich ja dann extra nochmal ganz aufmerksam geschaut. Ich fand die schon ziemlich gut gemacht. Die läuft ja jetzt gerade auf Sky. Und ich fand die Serie schon gut dargestellt. Ich fand sie vielleicht sogar noch ein bisschen besser als den Film, weil in dem Film, da geht es auch, ist wie so eine Episodengeschichte, ne? Wird erst so von dem einen erzählt, der eben für diese Mafia arbeitet, dann von einem anderen. Oder das ist teilweise so parallel, also der eine bringt halt so Geld zu irgendwelchen Familien, der andere macht halt kauft so einen alten Steinbruch und nutzt das so, um Müll zu verklappen dort und sowas. Das ist halt in dem Film und in der Serie, die ist halt schon ein bisschen geradliniger erzählt, also macht es einem wesentlich einfacher, hier zu folgen und ich fand es ziemlich gut, also ich werde auch dranbleiben, ich nehme mir mal den Rest noch auf hier auf Sky Atlantic und dann gucke ich das mal.
Ich glaube, das ist auch so einer dieser Tipps, die man wirklich über Weihnachten mal gucken kann, wenn man natürlich dieses grundsätzliche Setting mögen. Hat natürlich aber auch wenig mit, sagen wir mal, zum Beispiel Der Pate oder sowas zu tun. Also das ist schon eher so, das ist ja auch bezeichnend für diese Serie wahrscheinlich wirklich so ein authentisches, ziemlich dreckiges, düsteres Bild, was damit auch, zumindest im Piloten, also quasi damit endet, wie Kinder quasi schon unter sich so diese Mafia spielen. Und da denkt man sich schon, die sind schon quasi für die Mafia tätig, aber nein, das ist für die noch ein reines Spiel und die haben schon diese gleichen Wertevorstellungen, die so leicht verschroben existieren und da sind. Und also von der Seite her finde ich schon, hat, wenn die Buchvorlage schon so gut war und so authentisch war, ist diese Serie, kommt dieses Flair zumindest in meinen Augen sehr gut rüber. Und ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das in die Richtung geht. Aber auch wieder eine Serie aus meiner Sicht, wo man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen muss und auch sich ein bisschen die Ruhe nehmen muss, quasi sich dieser, wie lang ging das, glaube ich, eine Stunde pro Folge oder so, Pi mal Daumen, wirklich Zeit zu nehmen und sich die anzuschauen. Also es ist nicht so eine actionreiche, schnell geschnittene Serie, wie es in den USA wahrscheinlich wäre. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass früher oder später das nochmal in Amerika nochmal adaptiert wird, weil, wie du schon sagtest, Erik, ich glaube, es läuft relativ erfolgreich in Deutschland hier. Momentan nur auf PTV.
Hab ich das gesagt?
Das ist erfolgreich läuft? Ja.
Ich habe gesagt, dass es läuft.
Ja, läuft erfolgreich, sage ich jetzt mal so. Also es wird zumindest in allen möglichen Nicht-Boulevard-Pressen ebenfalls mit rezensiert und bewertet. Gut, tja, wie ihr seht, drei doch relativ schöne Serien, wobei die mittlere Serie nochmal wärmstens empfohlen wird. Picking It so rum. Nee, Quatsch, also Houdini ist auf alle Fälle und Gamora ist auch nochmal ein ganz heißer Tipp. Unbedingt mal reinschauen. So, dann war's das eigentlich schon für 2014 und ich hatte es ja schon angekündigt, aber keine Angst. Es kommen noch, wie waren es? Vier Podcasts, wie das zusammenhängt. Ihr werdet es, wie gesagt, dann spätestens am Ende des Jahres wissen. So, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes zu tun, als mich zu verabschieden. Euch, falls ihr den Rest nicht hört. Ach nee, Quatsch, ich verabschiede mich nicht. Ihr müsst einfach alles hören, dann werdet ihr nochmal zu Weihnachten und Neujahr und sowieso von uns entsprechend ins neue Jahr geschickt. So, in diesem Sinne, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, ihr dürft natürlich gerne reinschreiben, ob ihr Gamora oder Houdini schon gesehen habt, ne? Das darf noch sein. So, in diesem Sinne. Tschüss.
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 Jetzt mal ein bisschen mehr Enthusiasmus dahinter. Also, ja, tschüss.
Heute ist wenn man jetzt zweimal Tage ansetzen muss für Tschüss.
Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage.
Siehste, Alex, der hat es wesentlich drauf. Der kann reimen, ganz einfach so. So. www.fortsetzungfolgt.net Kannst du mal wiederholen, was ich machen soll, Anne-Marie? so, jetzt fangen wir einfach mal an. Achso, wir haben erst einmal zauberhaft.
Na, soll ich, oder?
Nein, Quatsch. Doch, mach mal die Outtakes. Ja, komm.
Solltest du dann bei der Auslosung fürs Gewinnspiel Luise ziehen, wieder erwarten, dann nenn sie bitte Lisa. Nicht, dass die Leute denken, hier wird Vetternwirtschaft betrieben.
Okay.
Oder war das bitte?
Die letzte, Ausgabe war das Season 6, ja, okay. Episode 6 meine ich bloß für unseren Podcast jetzt.
Wenn du es nicht weißt, wer dann?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. So, ab wann bist du eigentlich nicht mehr da, Anne-Marie?
Ab wann weilst du nicht mehr unter uns?
Nächste Woche Freitag am 19.
fahre ich zu meinen Eltern. Ab am 19.
Ab wann aber ich komme vor Silvester wieder nach Berlin. Also sollte in der Zeit mein Geburtstagspräsente eintreffen, kann ich die noch von den Nachbarn oder von der Post holen.
Von anonymen Perversen
nehmen. Aber die Postkarte kann ja auch in den Briefkasten gesteckt werden.
Gruß und das Kuss, dein Julius. So. Ein zauberhafter. Das kommt unten drunter und die Karte, das kennst du wieder nicht, ja?
Ach ich, ja. Irgendwie war ich nicht da, als ihr das zugeteilt habt. Kleinen Moment mal kurz. Jetzt muss ich mir ganz kurz wenigstens mal
sammeln, oder?
Dass ich die Namen wenigstens drauf habe.
Fang einfach ganz normal an wieder.
Ja, selbstverständlich.
Wie immer.